wiederum den Politikgeflüster Podcast.
Es geht um ein abscheuliches Pamphlet, das vor 36 Jahren in meiner Schultasche gefunden wurde. Und es sind Aussagen aufgetaucht, die den Eindruck vermitteln, ich wäre als Jugendlicher auf einen menschenfeindlichen Weg geraten. Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht. Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe.
In 3 Stunden garantiere ich Ihnen, dass wir jedem, einem Ukrainer wie einem Syrer, erklären können, das ist der Wurstsalat und den trägst du dort am Tisch und das Geld, das holt der andere. Meine Damen und Herren, da brauche ich keinen Deutsch-Grammatikkurs gehobener Stufe, sondern da brauche ich nur die Vernunft und da geht mit Fingerdeuten, da geht mit wenigen Worten sehr vieles.
Das ist alles eine Schmutzkampagne von den woken Berlinern gewesen?
Ja, wahrscheinlich. Das ist also nicht scheiße, weil die zu groß waren oder einfach, wie sagt man da, irgendwie 2 Wars und jetzt ist es schlau wird. Und die schlauen Leute, die müssen sich einfach der Politik nicht erwünscht.
Wir kennen uns ja bereits, aber bei Ihnen muss man ja trotzdem fragen, erinnern Sie sich an mich? Herr Aiwanger, ich habe sogar 26 Fragen an
Sie. Ich glaube, dass Sie es 100 haben.
Ich würde mich gerne auf die offene Stelle als Ihr Kommunikationsberater bewerben.
Servus, benannt!
Der Politik-Podcast vom EHG.
Laut und kämpferisch gehen sie für das Klima und ihre Zukunft auf die Straße. Auch der Tod des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai hat hier Tausende mobilisiert. Ist diese Jugend politischer als frühere Generationen? Hat sie die viel diskutierte Politikverdrossenheit endlich besiegt?
Meine persönliche Meinung war, dass dass zusammengefasst hat, was, glaube ich, viele Menschen, ich nenne es jetzt einfach junge Menschen, über Politik denken, wenn es um die Klimakrise geht oder Klimawandel, je nachdem, wie man es jetzt benennen möchte. Es wird so von Wieso nichts Neues gesagt. Die Informationen hatten Menschen einfach schon, bisher haben sie anders wahrgenommen oder nicht so für nicht intensiv wahrgenommen durch das Video mit den ganzen anderen Punkten und auch mit dem Sündenbock der CDU-CSU in Verbindung. Das hat für mich dann einfach auf ein neues Level gehoben.
Hallo, da sind wir wieder, zurück aus der Sommerpause. Der letzte Clip war ein bisschen verzerrt, ist leider im Original schon schlechte Aufnahme. Ich muss das so übernehmen. Ja, herzlich willkommen zurück nach unserer kleinen Sommerpause. Wobei, was heißt Sommerpause? Wir waren ja auch im Sommer und eher mit unseren Sommerfolgen. Was nichts daran ändert, dass wir trotzdem voller Kraft und erholt und voller Lust in die neue Staffel starten. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Und normalerweise ist der Sommer immer so eine Zeit von Sommerlöchern. Ich habe mal geguckt, ich glaube vor 12 Jahren war dieser High of Mallorca, den dann RTL verfilmt hat. Dieses Jahr war es diese Löwin in Kleinmachnow, die sich darum getrieben hat. Und trotzdem hatten wir, glaube ich, dieses Jahr kein Sommerloch. Themen an Themen, die sich da im Sommer gereiht haben. Man denke an das Gebäudeenergiegesetz und die Angst davor, die die Springerpresse gesetzt hat, dass Robert Habeck jetzt alles verbieten will, was man verbieten kann. Umweltkatastrophen, Brände auf Rhodos, Überschwemmung in Italien. Klimaauswüchse, wohin man schaut, eine AfD auf Erfolgskurs, Mauern, die nicht nur von David Hasselhoff niedergesungen werden, sondern durch aktive PolitikerInnen selbst, ein bayerischer Politiker, der von seiner Vergangenheit und dem Problem, dass er von Dingen eingeholt wird, überrascht wird. Überall gab es Themen. Tja, umso besser, dass wir wieder da sind und diese Themen mit euch gemeinsam besprechen können. Und wie ihr im Intro gehört habt, ist in dieser Folge so ein bisschen unser Plan, ein Thema zu nehmen, was eher von allgemeiner Bedeutung ist. Am Ende hat man es vielleicht rausgehört, es geht so ein bisschen um die Frage der Jugendbeteiligung oder besonders der Beteiligung in Parteien und der Zugänglichkeit in Parteien. So häufig wie wir über Parteien schimpfen, da ist die Verbindung natürlich sehr naheliegend. Und dann, ja, der Anfang hat es gezeigt, geht dann der Shift Richtung Aiwanger und der Frage nicht unbedingt, was seine Taten alleine waren, sondern vielleicht eher, was heißt das denn für Deutschland und was ist danach so alles passiert? Ich glaube, wir haben da ziemlich viel vor uns und darauf kann man sich freuen. Volles Programm für die erste Folge. Und umso besser ist es, dass ich hier heute nicht alleine sitze, das wäre langweilig, sondern entsprechend eine bunte Gruppe habe von BegleiterInnen. Und die Eröffnungsfrage ist die gleiche, die ich jedes Jahr stelle. Ich bin dann ideenlos. Nämlich die Frage ist, wie war quasi euer Sommer, privat als auch politisch? Und ich glaube, aha, fängt an.
Ja, also ich fange mal mit dem politischen Teil an. Hallo. Ja, da war mein Sommer recht kurz, muss ich sagen. Gefühlt sind all diese Themen an mir vorbeigerauscht. Ich habe von allem Notiz genommen, aber hatte gefühlt nicht wirklich die Zeit, mich mit allem, so wie ich es gerne hätte, auseinanderzusetzen. Und freue mich aber sehr auf den Herbst und einen Austausch, vor allem mit neuen Menschen hier. Ich bin umgezogen vor kurzem, das hat meinen Sommer so privat sehr geprägt. Und ja, umso mehr freue ich mich eben darauf, ja, auf die neue Zeit und auch auf den Austausch, politisch so sowie privat vor Ort.
Also, ich bin auch wieder dabei. Ich habe mich gekonnt vor den Sommerfolgen. Ja, geflohen bin ich davor. Gedrückt, sagt man auch. Ja, also, wie war mein Sommer? Muss sagen, rein politisch, ich hatte das Glück, dass ich zu den Zeiten, wo somit das meiste passiert bin, war ich im Ausland unterwegs. Das heißt, ich habe leider nichts von der Löwin mitbekommen. Ich habe mir eher gefragt, hat irgendwie sich der Postillon wieder einen kleinen Scherz erlaubt oder so? Wahrheit war es tatsächlich, war der Medientrubel doch so groß, was für mich sehr überraschend war. Ansonsten viele Waldbrände. Die Brandmauer ist gefallen, sagen wir es mal so. Also um auch erst in die letzten paar Tage zu gucken. Ja, im Allgemeinen ist es jetzt nicht so der optimale Sommer gewesen aus politischer Lage. Vom Wetter her auch nicht, dafür zu viel Regen. Auch interessant. Und ja, persönlich war es so, ja, Sommerferien sind immer schön. Was soll ich sagen? Also im Großen und Ganzen für mich mittelmäßig. Und ich gebe das Wort gerne weiter.
Ich würde ja in Frage stellen, ob die Brandmauer jemals stand. Aber darüber können wir dann bestimmt später nochmal reden. Die Frage ist tatsächlich sehr interessant, weil wenn ich mir überlege, wie war mein Sommer privat oder politisch, da muss man sagen, privat hat ja nicht existiert. Da ich jetzt ja studiere, habe ich feststellen dürfen, dass man auch in den Semesterferien viel zu tun hat. Vor allem, wenn man sich die glorreiche Idee in den Kopf setzt, eine Hausarbeit zu schreiben, die in weniger als 2 Wochen abgegeben werden muss und für die ich, sage ich mal, ein Zehntel ungefähr habe, würde ich sagen. Und dann nebenbei noch ein Vollzeitpraktikum macht für sein Studium. Ja, ich mache aktuell noch ein Praktikum im Bundestag bei meiner Bundestagsabgeordneten, die hier bei uns im Wahlkreis direkt gewählt wurde. Das ist dann vielleicht so ein bisschen der politische Teil. Ansonsten war mein Sommer komplett nur von den Jusos bestimmt. Ich kann mich an kein Wochenende erinnern, an dem ich nicht in irgendeinem überfüllten RE saß und irgendwo in Deutschland rumgegurkt bin und mir irgendwelche wirklich meistens spannenden Seminare geben durfte oder irgendwelche Vernetzungsveranstaltungen. Und ich glaube, das einzige bisschen Urlaub war einmal, wir waren bei meiner Oma für so 2, 3 Tage, das war sehr schön. Das ist immer sehr gut für mich, weil man da wirklich so ein bisschen runterkommen kann und so ein bisschen von diesem ganzen Berlin-Zeugs auch mal wegkommt. Und ansonsten war ich für ein Wochenende an der Ostsee auch für eine Juso-Veranstaltung. Das war dann vielleicht so ein bisschen das kleine bisschen Urlaub, was ich hatte. Und tatsächlich war auch eine Person, die heute in dieser Runde dabei ist, mit mir zusammen an der Ostsee, die heute hier zu Gast ist. Er wird sich selber nachher noch vorstellen, aber ich will einfach nur den kleinen Disclaimer geben, wie die coolen Kids sagen, dass Richie, der heute bei uns zu Gast ist, und ich uns natürlich persönlich kennen, da wir beide im Landesvorstand der Jusos Brandenburg sind. Und ich auch sagen würde, dass wir privat doch ganz gute FreundInnen sind. Aber kann er natürlich selber noch mehr zu sagen.
Er wird es natürlich verneinen nachher, ist ja klar.
Er wird sagen, er hat mich noch nie gesehen.
So in etwa,
aber
genau.
Aber ich habe Videomaterial, das was anderes beweist.
So in etwa. Wir fragen ihn nachher, er kann uns ja dann da Auskunft geben. Gut, weiter eine Runde, sorry.
Bin ich dran?
Ja, ich glaube du.
Ja. Ich habe ein Kopfhörerproblem, das muss ich gleich noch lösen. Also ich bin sehr unvorbereitet heute, habe ich schon festgestellt. Es war auch eine ganz spontane Sache, dass ich mich tatsächlich heute für die Podcast-Folge noch entschieden habe, weil ich noch sehr viel anderes auf dem Plan stehen habe, aber egal. JS, an dem Wochenende habe ich euch am Bahnhof auch getroffen. Das musste ich jetzt nochmal dazu sagen. Also wie bei meinem Sommer, ich war viel unterwegs. Ich bin tatsächlich gestern auch erst wiedergekommen. Politisch war ja ziemlich aufregend. Also nicht aufregend, sondern es gab einfach viele Themen, die aufgekommen sind. Eins sprechen wir ja heute noch an. Genau. Und privat, ja, war anstrengend, aber auch schön. Und nebenbei laufen relativ viele Vorbereitungen. Ich war dieses Jahr auch in so Ferien-Sommercamps für Kinder. Das war super anstrengend. Und ich hatte jetzt mal 10 Tage frei, wo ich praktisch rauskommen konnte, bevor das Studium jetzt weitergeht.
Na, das klingt doch sehr schön. EN kommt noch dazu. Ich soll Ihren Text quasi vorlesen. Achtung, es folgt das Vorlesen. So. Ich soll sagen, mein Sommer war schön, ich habe gefühlt nur gearbeitet. So, vorgelesen. Okay, wenn die N nachher da ist, kann sie es gerne noch besser qualifizieren.
Same. Ich liebe studieren.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man mich hören kann.
Doch, kann man mich hören? Doch, man kann dich hören, ja. Man kann dich hören.
Okay, ja, mein Sommer war sehr schön, aber ich habe gefühlt nur gearbeitet. Und war 5 Tage an der Ostsee mit meiner Tante, weil das letzte Mal, als wir da waren, hat sie sich das Bein gebrochen und da haben wir 5 Tage verloren und dann haben wir gesagt, okay, holen wir jetzt nach. Deswegen waren wir an der Ostsee. Ansonsten bin ich nur am Babysitten oder am Arbeiten.
Sehr gut, so wie ich es vorgelesen habe, perfekt. Tja, wie war mein Sommer? Durchwachsen, würde ich sagen. Meine Pläne für den Sommer wurden durch Brennen auf einer Insel verhindert, die das dann unmöglich gemacht haben, da irgendwie hinzukommen.
Sie wollten nach Griechenland, oder?
Ich wollte nach Rhodos, ja.
Ich hab's gecallt.
Ja, hast du drauf gewettet und hast du gewonnen?
Ja, habe ich. Ja, habe ich gewonnen.
Ich wollte nach Rhodos, ja, das ist völlig richtig. Und das konnten wir natürlich dann nicht. Gott sei Dank, im Nachgang war das eine Woche nach dem Ausbruch. Unser Hotel wäre auch direkt betroffen gewesen. Insofern war das sehr gut im Nachgang, dass es so gekommen ist. Für uns war es nicht gut, weil es alles durcheinander gewirbelt hat, aber es ist dann halt so. Klimawandel lässt sich ja nicht ändern. Insofern war es dann sehr durchwachsen. Und was macht man dann mit 2 Kindern, wenn man im Sommer schlecht umplanen kann? Das war alles nicht so günstig, plus ein schlechter Sommer wettertechnisch in Deutschland. Ändert aber nichts daran, dass es ja trotzdem Erholungszeit war und das war das Entscheidende und wieder Energie zu sammeln insgesamt. Tja, Hans ist heute eigentlich auch dabei, er fehlt aber noch. Er kommt noch frisch aus der Jung- und Naiv-Aufnahme von gerade eben. Eigentlich sollte es bei ihm klappen. Mal gucken, vielleicht meldet er sich gleich. Hört er irgendwelche Schwierigkeiten? Also wenn irgendwann Hans' Stimme ertönt, dann wissen wir, Hans ist da. Und dann haben wir heute noch eine besondere Situation, denn ihr wisst ja, erste Folge einer Staffel heißt immer, wir haben so ein paar GasthörerInnen dabei. Also wir wollen ja als Gruppe wachsen und wir haben natürlich auch damit zu tun, erfahrungsgemäß, JS hat es schön beschrieben, dass die Belastungen ja auch gerade für diejenigen, die jetzt schon länger ihren Abschluss in der Tasche haben, andererseits steigen. Insofern macht es ja auch Sinn, die Verbindung zu dem zu halten, wo wir eigentlich herkommen. Und deshalb haben wir heute ein paar dabei, die hören zu. Und wie beim letzten Mal, als es vor einem Jahr der Fall war, ist die Option immer da. Diejenigen können sich jederzeit gerne einfach einschalten und dann haben wir eine neue, unverbrauchte Stimme, ein unverbrauchtes Kürzel, an das ich mich erst wieder gewöhnen muss. Und dann ist es gut. Also besser kann es ja eigentlich gar nicht. Kann es ja gar nicht sein. Insofern fühlt euch frei. Vielleicht letztes Mal in euch dran, da war RB derjenige, der das allererste Mal das Wort ergriffen hat. Also solange wir dieses machen, du warst der Erste, der die Mauer damals gebrochen hat. Du warst der, die Brandmauer eingerissen hat.
Ja.
Auch wenn der Vergleich jetzt böse war. Genau. Gut, dann würde ich vorschlagen, lass uns mal in das erste Thema gehen. Und wie angesagt, sollte es sich ja so ein bisschen, nicht ein bisschen, es soll sich um die Fragestellung drehen, Jugend und Parteien. Warum das Thema von Relevanz ist, lässt sich ja relativ einfach erschließen. Nicht nur, weil wir ja irgendwie mit Parteien zu tun haben und Jugend, sondern auch generell. Aber ich gebe erstmal JS das Wort, dann kann sie es besser machen als ich.
Ich wollte gar nicht anmoderieren. Ich habe nur vergessen, dass ich noch was machen muss. Und zwar einmal liebe Grüße an Ben, das habe ich versprochen. Weiter geht's.
Okay, kommen jetzt schon diese Insider-Sachen, ja? Wen muss ich grüßen?
Ja. Nein, das ist einfach nur ein persönlicher Gruß einmal.
Achso, ich dachte jetzt.
Falls auch mal. Sie von mir persönlich gegrüßt werden wollen, schreiben Sie mir eine Nachricht.
Auch übrigens, auch Hate ist jetzt gut möglich. Also Tui, ihr seid Arschlöcher. Sorry, ich sag's erstmal so, wie es ist. Auch das darf jetzt hier sein. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Jugend und Parteien. Und warum das Thema von Relevanz ist, ist, glaube ich, relativ naheliegend. Gucken wir uns die Entwicklung der Mitgliedschaften der Parteien an, außer die Grünen, dann sehen wir das ziemlich klar. Gucken wir uns an, wieso dieses Gefühl ist, Jugend und Parteien und Teilnahme der Jugend, wird schwierig. Umso besser, da heute darüber mal zu sprechen, mal zu schauen, was steckt dahinter, einen Blick hineinzuwerfen und auch einen Blick auf die Ursachen. Und dafür haben wir heute 2 Gäste eingeladen, die mit uns durch den Abend quasi gehen und einen Insiderblick haben sollen, sowohl als Teilnehmender als auch als wissenschaftlich Begleitender. Und ich fange vielleicht mal mit den Teilnehmenden an, weil das JS ja schon so schön angekündigt hat. Ja, Richie, willst du dich selber vorstellen? Stimmt alles, was JS über dich da gesagt hat? Alle Eigenschaften, alle Merkmale? Passt das?
Ja, zuallererst möchte ich sagen, dass ich sehr froh bin, hier dabei sein zu können, als sehr großer Fan dieses Podcasts. Und ja, also hallo, erstmal, mein Name ist Lionel Richie Aniszene aus Brandenburg und mein Internet ist gerade stehen geblieben und ich hoffe, das ist nicht so schlimm.
Nö, es war eine kurze
Muss ich jetzt
Pause.
neu anfangen?
Nee, alles gut. Mach ich weiter.
Okay. das, was du jetzt erst gesagt hast, stimmt natürlich. Also wir sind beide im Vorstand der Jus Brandenburg. Wir hatten einen wundervollen Urlaub an der Ostsee. Und jetzt bin ich bei meiner Vorstellung raus. Ja, was soll man so sagen? Ich freue mich, dass ihr mich zu dem Thema eingeladen habt, weil das ist ein sehr großes Thema, was ich auch sehr oft sehr gerne im kritischen, solidarischen Diskurs, so nennen wir das bei der SPD immer, wenn wir sagen, wir streiten uns nicht, sondern wir diskutieren nur, mit meiner Partei natürlich debattiere. Ich bin logischerweise auch Parteimitglied. Und das, was Sie angesprochen haben, Herr Kabe, stimmt natürlich, dass es auf jeden Fall einen schwierigen, langsamen Generationswechsel gibt in Parteien. Deswegen sich Jugendliche oder junge Menschen einfach auch nicht sehr oft angesprochen fühlen von diesen Parteien. Und was es dann da alles noch gibt und so, besprechen wir bestimmt alles gleich. Genau. Und denn das Einzige, was ich sonst noch sagen wollte, ich fand den Sommer, falls ich darauf auch antworten darf, ich fand den Sommer eigentlich ganz cool, auch wenn da weniger, so wie bei Johanna, so wie bei JS, weniger Privates war und mehr Politisches, weil, wie JS bereits sagte, wie bei den Jusos in den Sommermonaten oft unsere ganzen Seminare legen und so. Mittlerweile werde ich da auch gerne als Referent eingeladen. Das freut mich natürlich. Und man sonst zu sehr vielen Vernetzungen reisen muss. Aber ich finde, da kommt ja der Spaß nie zu kurz, wenn man mit so guten Freundinnen wie JS dahin fährt. Deswegen fand ich das natürlich alles sehr erholend und erfrischend.
Na, das ist ja schön, dass es gleich auch Freundschaften bindet. Umso besser. Herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Und bevor wir in die Diskussion gehen, haben wir noch einen zweiten Gast. Und da bin ich sehr froh, dass wir ihn gewinnen konnten. Denn wir erzeugen damit, so hoffe ich, den bisschen wissenschaftlichen Blick dazu. Und jemanden zu gewinnen, der jahrelang zur Jugend forscht, ist, glaube ich, auch mal ganz interessant. Bei uns heute zu Gast ist Professor Klaus Hurelmann. Hallo, Herr Hurelmann. Sie müssen sich nur noch muten. Ja, ist der Standardfehler. Nicht schlimm.
So, ich mache das. Hallo, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Mein Sommer war privat super. Hier in Berlin war auch kein Regen. Und wir hatten ein großes Familientreffen. Aber der Sommer war politisch eine Katastrophe. Wenn so eine Partei wie die AfD pro Woche praktisch einen Prozentpunkt gewinnt, dann ist das Alarmstimmung. Und das ist wirklich eine wahnsinnige Herausforderung. Was ist da los, ne? Was sind das für Entwicklungen? Das ist eine Partei, die seit 10 Jahren mal so gerade existiert, eine so große Resonanz hat und in der Wählerschaft punkten kann. Ein sehr beunruhigendes Phänomen.
Herr Hurelmann, vielleicht sagen Sie noch ganz kurz was zu sich. Warum sind Sie genau die passende Ergänzung in diesem Gespräch heute?
Das weiß ich nicht, ob ich passend bin, aber ich bin von Hause aus ein Sozialforscher. War ganz lange an der Universität in Essen, an der Universität in Bielefeld und bin inzwischen, nachdem man mich da mit 65 rausgeschmissen hat, an den staatlichen Universitäten, bin ich an einer privaten. Das ist hier in Berlin die Hertie School of Governance. Und dort bin ich für verschiedene Themen tätig. Aber mein wichtigstes und mein Hobbygebiet sozusagen ist immer Jugendforschung und Stimmungsforschung, politische Stimmungsforschung und eine ganze Reihe von Untersuchungen, auf die wir vielleicht auch ja gleich noch eingehen können.
Genau. Also meine Idee wäre quasi, unsere Idee wäre quasi, dass wir so ein bisschen uns durch die Themen durcharbeiten und wenn Sie sich frei fühlen, hören wir mal einfach reingerätschen, zwischengerätschen, jederzeit. Vielleicht, Richie, fangen wir mal mit dir mal an. Dann kann ich heute erst ja gerne ergänzen. Ihr seid ja Partners in allen Bereichen irgendwie, wie ich es auch mal beschreiben darf. Fehlt die Metapher dafür. Ja, sag doch mal, du als Landesvorsitzender, du hast ja den besten Blick darauf. Wie siehst denn du jetzt bei eurer Partei jetzt speziell oder eurer Jugendorganisation diese Beteiligung in den letzten Jahren? Gibt es da Zahlen aus deinem Blick? Gibt es da Zuwachs? Gibt es da Abnahmen? Und so ein bisschen Veränderung, Strömung, hat Fridays for Future irgendwas bezweckt? Wie nimmst du das wahr?
Ja, Fridays for Future hat was für die grüne Jugend bezweckt, nicht so viel für uns, aber dem sind wir dahingestellt. Also man muss ja ganz klar sagen, dass es immer so ein Flow gibt, so ein bisschen, wie junge Menschen sich bei politischen Organisationen beteiligen, so ein bisschen. Weil es gibt da immer Wellen und man spürt da natürlich immer die größten Wellen, wenn es zu Bundestagswahlen kommt oder wenn es manchmal auch zu Landtagswahlen kommt. Weil wir hatten zum Beispiel bei uns, kann ich das ganz genau bestätigen, wir hatten die höchsten Zahlen bei den Jusos in den letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahren zur letzten Bundestagswahl. Da waren wir auf jeden Fall ganz, ganz stark. Da war eine große Mobilisierung da. Da ging es dann ja auch darum, um die Kampagne gegen, dass da sehr viele junge Menschen sich wieder beteiligen. Und das ist dann auch wieder zurückgegangen aus demselben Grund, wie es meistens zurückgeht. Junge Menschen sind zwar sehr politisch heutzutage engagiert und wollen sich politisch beteiligen, merken aber schnell, dass in unserem parlamentarischen Prozess, in dem wir nun mal sind oder leben, sehr viele Kompromisse gefunden werden müssen, wenn es natürlich nicht die Mehrheiten gibt, die es nun mal gibt oder die man sich so vorstellt. Und dass da sehr viele Dinge sehr, sehr, also dass die Mühlen der Demokratie bei uns in Deutschland auf jeden Fall sehr langsam mahlen meistens. Und dass die dann natürlich dadurch sehr frustriert sind manchmal und das dann auch abschreckt, sich solchen Organisationen überhaupt anzuschließen, weil man nicht die Meinung hat, dass das, was man dort an Input reingibt, auch irgendwie an Output rauskommt. Das kann man, kurzfristig wurde das auch mit der Brandenburg, dem Brandenburg-Trend, den das Ministerium für Jugendliche, das MBJS, halt rausgebracht hat in Brandenburg, wo es halt darum ging, dass mehr als die Hälfte der Jugendlichen auf jeden Fall sich stark politisch irgendwie engagieren und organisieren, egal ob es in Stadt, Gemeinde, Kommune, auf Landesebene ist, aber nur 35% der Meinung sind, dass ihre Interessen dort auch wirklich berücksichtigt werden. Und dadurch schafft man halt Frust und deswegen suchen die sich natürlich andere Wege, wie zum Beispiel den Aktivismus, den du gerade erwähnt hast oder den sie gerade erwähnt haben, wie bei Fridays for Future oder bei der letzten Generation und halt auch andere Wege, um sich irgendwie politisch einzusetzen.
JS, du kannst... Achso, bist schon, sorry.
Das ist so ein bisschen das, was ich, glaube ich, sagen wollte. Ich habe jetzt gerade irgendwie nicht so die richtigen Worte dafür gefunden, aber für mich manifestiert sich das bei den Jusos jetzt ganz explizit immer sehr, sehr stark an der Person Kevin Kühnert. Ich glaube, das ist schon so eine Person gewesen, die damals zu einer GroKo-Kampagne wirklich was ausgelöst hat und dann wirklich eine Bewegung in Gang gesetzt hat und auch dafür meinen tiefsten Respekt hat, weil was damals auf die Beine gestellt wurde, war wirklich, wirklich crazy. Ich war damals noch nicht Mitglied. Aber solche Personen entzaubern sich einfach sehr, sehr schnell in so einem demokratischen Prozess. Und ich glaube, wenn man so mit Jusos spricht, ich beziehe es aber erstmal auf die Jusos, dann ist es schon immer noch so, dass sehr viele damals beigetreten sind, um eben diese GroKo zu verhindern. Wir haben dann die GroKo trotzdem bekommen. Es war damals sehr knapp, aber sie kam. Aber dann hat man trotzdem weitergemacht und dann haben wir ja auch einen Wechsel an der Parteispitze bewirkt mit Saskia und Norbert. Aber irgendwie kam da nie so dieser Funken, der dann wirklich für echte Veränderungen gesorgt hat, um mal hier Sebastian Kurz zu zitieren. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schade. Und das frustriert dann auch sehr, sehr schnell, weil dann einfach Personen, die fast schon zu HeldInnen werden, weil ich glaube, Kevin Kühnert ist schon ein Held für viele Jusos immer noch und auch zu Recht ist ein krass talentierter Politiker und hat krass viel bewegt. Aber heute ist er Generalsekretär und man hat so ein bisschen das Gefühl, diese Koalition macht nicht das, was sie tun sollte. Sie macht nicht das, was man erwartet hätte. Und ich glaube, viele haben dann in ihm so eine Person gesehen, die da Kontra gibt, die dagegen halten kann. Und das vermissen viele. Mich eingeschlossen, das demotiviert natürlich, wenn man irgendwie für solche Personen oder für solche Ideen in Parteien eintritt und dann merkt, dass solche Personen, die solche Ideen vertreten, auch weiterkommen. Dass jemand, der einmal BMW enteignen wollte, auch zu Recht, BMW gehört in den ArbeiterInnen hat, dann jetzt Generalsekretär ist, aber irgendwie kommt nicht die Veränderung, die wir uns alle davon erhofft haben. Und das kann sehr demotivierend sein, aber uns Jusos wir lassen uns davon nicht unterkriegen und ich denke, andere Jugendorganisationen tun das auch nicht. Gerade die grüne Jugend ist ja auch aktuell aktiver und gibt auch auf Bundesebene sehr, sehr viel Kontra zu ihrer Bundespartei oder auch generell zur Koalition, was ich bei den Jusos aktuell ein bisschen vermisse, was auch Gründe hat. Aber ja.
Also aus fachlicher Sicht kann ich das bestätigen. Wir haben ganz eigenartige Konjunkturen, Richie hat das gesagt. Die politischen, das Niveau des politischen Interesses, auch des politischen Engagements schwankt historisch in manchmal sehr großen Wellen. Es ist ganz schwer zu erkennen, woran das liegt. Ich persönlich habe den Eindruck, es hängt sehr davon ab, ob eine junge Generation beschäftigt ist, damit überhaupt in Ausbildung und Beruf reinzukommen, oder ob das von den Chancenstrukturen her gut ist. Und das ist seit 2010, sagen wir mal, ist das der Fall, und prompt ist auch das politische Interesse gestiegen. Das wäre eine Denkmöglichkeit. Wie immer hängt es von vielen Faktoren ab. Also wir haben eine durchaus im historischen Vergleich politisch sehr interessierte und auch engagierte junge Generation. Aber ja, es ist alles gesagt. Das Engagement bezieht sich auf Aktivitäten, die einen Bewegungscharakter haben, wo man keinen Mitgliedsausweis unterschreiben muss, sondern wo man einfach so mitmachen kann und wo flexible Strukturen sind und wo viel Digitalität ist und man nicht in irgendeinem bürokratischen Zusammenhang steht und auch nicht so wahnsinnig viele Verpflichtungen hat. Und das ist was ganz anderes als eine Partei. Eine Partei wird von jungen Leuten, das gilt für alle Parteien erst einmal, als ein schwieriger, bürokratischer Apparat von alten Leuten erfunden, die da auch das Sagen haben, kommt auch noch mit dazu, wahrgenommen. Und man hat unheimlich große Schwierigkeiten, sich da überhaupt zu Wort zu melden. Und schon so einen Mitgliederantrag unterschreiben auf lebenslang ist eine wahnsinnige Zumutung. Und das führt dazu, dass wir diese sehr geringe Parteimitgliedschaft haben. Ich bedauere das sehr, davon lebt so eine Demokratie. Ich glaube, wir sind deutlich unter 1% der Mitgliedschaft bei den jüngeren Leuten. Da waren wir schon mal weiter. Das war in den 60er, 70er, 80er Jahren, waren wir bei 3% oder so mal angelangt. Das lässt sehr zu wünschen übrig, sehr dünne Decke, zumal die Jahrgänge heute auch schmal sind. Woran liegt das? Natürlich liegt es zum Teil an den jungen Leuten. Auch das wurde schon gesagt, die wollen unmittelbar etwas erreichen. Das soll schnell gehen, das soll direkt gehen. Als Smartphone gewohnt möchte man klicken und dann hat man die neue Situation. Und nun kommt die Realität und dann kommt auch noch die Realität der Parteiarbeit dazu. Und bums sind Enttäuschungen da. Natürlich auch Menschen, die man sieht. Kevin Kühnert, den ich übrigens auch sehr schätze, ist ein Beispiel. Sobald er in ein Amt kommt, muss er sich natürlich anders verhalten. Da kann er ja nicht mehr der Revoluzzer und nicht mehr der Inspirator in dem Sinne sein, sondern er muss unheimlich viel Rücksicht nehmen. Das zu verstehen, das nachvollziehen zu können, das fällt jungen Leuten ungeheuer schwer. Und das ist letztlich ein Risiko für Demokratie, denn bei uns läuft die Demokratie über die Parteien. Das kann man gar nicht anders sagen. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann kommen wir in eine riesige Schwierigkeit hinein.
Also ich persönlich sehe auch, also definitiv unsere Generation ist wirklich sehr politisch interessiert. Aber wie es auch schon von vielen anderen davor gesagt wurde, halt irgendwie nicht in dem ganzen Vorgehen eben integriert. Ich habe schon wieder Wortfindungsstörungen, es tut mir leid. Und ich sehe aber teilweise auch ein großes Problem eben bei den Parteien, weil, wie gesagt, wir sehen halt so riesige Bewegungen teilweise in der Jugend, aber irgendwie kommt es halt wirklich nicht bei den Parteien an. Und das verwundert mich jetzt auch nicht, wie gesagt, weil es schon, ich meine, ich habe auch dieses Jahr ein bisschen probiert, so in die Parteienblase reinzukommen. Man kann dreimal raten, oder ja, man kann raten, welche Partei das durchaus hätte sein können.
Du kannst ruhig sagen, dass die FDP ist, das ist alles gut. Wir blamen dich dafür nicht.
Nee, also ich glaube, wir können schon hier an der Juso-Konzentration allein in diesem Meeting hier gerade definitiv davon ausgehen, dass es bei den Jusos war. Und das war auch so. Und ich muss sagen, mir persönlich hat es gefallen, aber ich sehe auch wirklich aus der Sicht von vielen anderen aus meinem Jahrgang eben, dass sie einfach keinen Bock drauf hätten, weil es ist schon Umdenken gewisserweise. Also es ist halt so sehr bürokratisch und man kann nicht direkt so viel erreichen. Man muss sich erst hocharbeiten, um eben eine gewisse Position zu haben, so wie eben JS. Ich sehe auf jeden Fall das Problem, aber generell glaube ich auch, dass viele von den Parteien eben entweder keine so eine gute Jugendorganisation haben, wie eben die Jusos. Was weiß ich, zum Beispiel die CDU, ich weiß nicht, haben die überhaupt eine Jugendpartei? Ich glaube, die Junge Union oder so.
Die größte in Deutschland sogar. Größte in Europa sogar.
Wirklich?
Ja, das aber nur, weil die bis 40 zulassen oder so. Da kann man mit 38 auch noch Vorsitzender sein.
Ja. Und wie gesagt, ich finde Parteien ganz cool. Aber ich sehe die Problematik eindeutig.
Erst du kannst ruhig, wenn du möchtest.
Ja, ich musste gerade kurz, weil das Teams hat sich aktualisiert und wenn man jetzt seine Hand hebt und dann redet, dann sagt das, wir senken deine Hand in ein paar Sekunden. Das ist hier neue Technologie, mit der muss ich erst
crazy, machen. Oder?
Ich war, eine Weile nicht mehr dabei. Ich bin, bin auch alt geworden. Also man ist aus der Schule raus, man wird fast zur Ansicht. Das kommt dann alles ganz schnell. Nein, also dieser Punkt, den RB genannt hat, mit das kommt nicht wirklich in den Parteien an, diese, keine Ahnung, Fridays for Future, dies, das, Ananas, das hat ja auch einen ganz einfachen Grund. Weil diese Leute gehen nicht in die Parteien. Wenn morgen alle, die bei Fridays for Future regelmäßig auf die Straße gehen, in eine Partei eintreten würden, dann könnten die da auch richtig was bewegen in dieser Partei, aber das passiert halt einfach nicht. Und in der repräsentativen Demokratie, in der wir leben, läuft es nun mal über ein Parteiensystem. Wir wählen nun mal RepräsentantInnen, die aus Parteien kommen, die dann unsere Interessen durchsetzen. Und es ist ganz, ganz schwierig, wenn man halt immer unterrepräsentiert ist in einer Partei. Und ich verstehe auch, dass es da eine Hemmschwelle gibt, gerade bei Finterpersonen oder bei Personen mit Migrationsgeschichte, dass man sich nicht so wohl fühlt, in so eine Partei einzutreten, weil es sind einfach schon viele ältere Leute, die dann auch alle weiß und meistens männlich sind. Das ist einfach, das ist die Realität, gerade wenn man in einer ländlicheren Region wohnt und jetzt vielleicht gerade im Ortsverein in Berlin, in Berlin heißt ja nicht Ortsverein bei der SPD, sondern Abteilung, was auch immer das soll. Wenn man halt nicht in Berlin gerade wohnt, dann verstehe ich das schon. Das ist auch eine Hemmschwelle, sich in so einen Raum reinzusetzen, gerade mit 15, 16, 17. Und aber wenn wir es nicht, die Alternative ist ja einfach nichts zu machen. Und deshalb kann ich nur an alle appellieren, die zuhören und die vielleicht auch noch etwas jünger sind, ich weiß nicht. Mich würde immer noch mal interessieren, wieso der Altersdurchschnitt ist bei den HörerInnen, aber das werde ich vielleicht irgendwann mal noch herausfinden. Aber ich kann nur an alle appellieren, engagiert euch in Parteien, tut euch zusammen, verbündet euch miteinander, weil A, macht es super viel Spaß, B, knüpft man sehr, 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 sehr wertvolle Freundschaften und außerdem, wir leben in einer Welt, in der man es sich nicht erlauben kann, unpolitisch zu sein und ich werde nicht irgendwann später späteren Generationen sagen, oh, wir haben ja von nichts gewusst und ach, das war alles nicht so schlimm, so bla bla. Wird nicht passieren mit mir und deshalb müsst ihr was machen und müsst ihr laut sein. Und das ist auch, es ist auch anstrengend, es ist auch schwer und es ist auch manchmal beschissen. Und es ist klar, es ist abfuckend, irgendwie um 7 Uhr morgens aufzustehen oder um 6 oder um 5, um in irgendein beschissenes Dorf irgendwo in, keine Ahnung, Sachsen oder Brandenburg zu fahren. Es ist anstrengend, es ist nervig, es ist blöd, sich bei irgendeiner Demo hinzustellen und gegen irgendwelche Faschos in Oranienburg demonstrieren zu müssen. Aber wenn wir es nicht machen, dann macht es ja niemand. Und deshalb seid politisch aktiv.
Richie, du kannst.
JS hat mir natürlich meine Lieblingsthese jetzt vorweggenommen, die von wegen, wenn alle Aktivistinnen in eine Partei gehen, die können auch eine neue gründen nebenbei, das wäre auf einmal ganz schnell die größte Partei, die wir aktuell in Deutschland hätten. Aber ja, jetzt wurde es ja schon gesagt. Sehr, sehr gut. Ich wollte nochmal auf einen ganz großen anderen Punkt eingehen. Ich sehe ein großes Problem auf jeden Fall auch bei den Parteien. Und ein weiterer Aspekt ist halt aber auch, dass sich Parteien generell gewandelt haben. Weil nehmen wir mal meine, ne? Die SPD gibt es seit 160 Jahren, plus minus. Und es ist nun mal so, dass Parteien früher auch zu den Zeiten, wo es ja auch noch sehr, sehr große Beteiligung in diesen Parteien gab, noch für viel mehr standen als heute. Die waren damals auch politische Meinungsmacher, politisch bildend und so, weil die Leute hatten ja noch keine Social Media, ne? TikTok gab es damals noch nicht. Die mussten halt, um überhaupt bei politischen Diskursen oder so davon mitzukriegen, weil es ja schon sehr viele ArbeiterInnen waren oder auch Versorger zu Hause, die Care-Arbeit geleistet haben, mussten halt, um irgendwie in diesen überhaupt um darüber sich zu bilden, was es so gibt, musstest du ja Teil von irgendwelchen Organisationen sein und warst halt, dort fanden halt die politischen Debatten statt, in Parteien. Und da wurde halt politische Meinung gebildet. Und das hat sich ja über die Zeit geändert mit den Medien, die wir so erhalten haben, konntest du es auch woanders kriegen und hast dich vielleicht da auch weiterentwickelt und die Gesellschaft hat sich da auch geändert. Und bei der Jugend sowieso, weil wie man heute, glaube ich, Politik wahrnimmt und wo man seine politischen Informationen hernimmt, ist ja auch nicht mehr nur aus der Süddeutschen Zeitung oder aus der FAZ oder so, sondern schon auch über soziale Medien sehr viel. Über TikTok, Instagram, Facebook nutzt keiner mehr. Aber ja, genau daher halt. Und was halt dazu kommt, ist halt, dass deswegen es ja halt einfach schwierig ist, wie schon gesagt wurde, wie kommt man denn zu Parteien? Man geht da mal hin oder man meldet sich da an und dann sitzt man bei so einem Ortsverein, was ja so die kleinste Gliederung in so einer Partei ist. Und meistens sitzen denn da schon eine sehr, sehr in sich kohärente Gruppe an Leute, die so Meinungen von Sachen haben, die Vorstellungen von Sachen haben. Und wenn man da mit neuen Vorstellungen irgendwie reingeht und sagt, hey, können wir nicht mal das machen oder können wir nicht mal die Aktion starten und so. Wenn du nicht gerade einen sehr progressiven Ortsverein getroffen hast, und das würde ich jetzt mal für alle Parteien so aussprechen, kommst du mit deiner Meinung beim ersten Mal gar nicht so weit. So, dann wird dir nämlich gesagt, nee, wir machen das so, weil das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir schon immer so. Und das machen wir jetzt auch weiter so. Das hat ja schon immer so gut geklappt. Und das ist halt so ein Problem, dass Parteien in sich selber auch endlich erkennen müssen, dass die ein bisschen wandelbarer werden müssen für neue Stimmen und andere Stimmen auch. Weil wir haben uns auch, und da spreche ich jetzt nur meine eigene an, bevor ich andere schlecht mache, wir haben uns schon abgewandelt von anderen Gruppen dieser Gesellschaft, wie JS gerade erwähnt hat. Es gibt keine Partei, die sich, sage ich jetzt mal, herausgestellt für Migrantinnen zum Beispiel in Deutschland einsetzt. Es gibt keine Partei, die sich super, super herausgestellt für Hinterpersonen irgendwie einsetzt oder so. Und damit könnte man meiner Meinung nach sehr, sehr viel punkten und sehr, sehr viele Stimmen noch holen, aber das machen die nicht. Woran das liegt, das sind tausend Debatten, die man denn führen könnte. Aber ja, und dann noch zu dem Punkt, den AB angesprochen hat, über die Durchlässigkeit in Parteien. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema, auch in der SPD, die sich ja immer ein bisschen damit schmückt, dass wir zum Beispiel jetzt in den Bundestag 49 Jusos damals reinbekommen haben, die 49ers. Mittlerweile sind es 50 mit Emily Fons, die ist nachgerückt.
Es sind 52. Hast du heute nicht die Story von der bayerischen SPD gesehen? Carmen hat gesagt, es sind 52.
Okay, dann sind es 52. Also auf jeden Fall eine große Zahl, denkt man erstmal, aber man muss ja sehen, woher das historisch kommt. Weil sind wir mal ehrlich, damals, als entschieden wurden, hey, wer kommt wo auf welchen Listenplatz und wer kriegt doch mal welches Direktmandat, sind halt sehr, sehr viele alte Kader nicht mehr angetreten. Nicht, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen einen Generationswechsel in der SPD starten, der dringend nötig wäre. Nein, die haben sich ehrlicherweise gesagt, sie glauben nicht so daran, dass die SPD dieses Mal gute Stimmen kriegen wird zur Bundestagswahl und wollten sich der Peinlichkeit und der Blöße nicht hingeben und sind deswegen nicht angetreten oder sind deswegen nicht auf höheren Listenplätzen rangegangen. Und dadurch war ein bisschen mehr Raum für mehr junge Menschen. Ich will denen aber trotzdem ihren Kampf nicht wegnehmen, weil man muss auch dazu sagen, dass das trotzdem ein Kampf ist, da nach oben zu kommen oder sich so einen Platz und Direktwahlmandat zu holen. Ne? Ich will das in keinster Weise kleinreden. Aber man muss bei der Ehrlichkeit, also es sind ja auch, ne, da kommen viele Dinge zusammen, aber um ehrlich zu sein, muss man das auf jeden Fall mitbedenken. Und deswegen muss auch unsere Partei da öfter mal daran denken. Und dafür setzen wir uns als Jusos ja sowieso auch ein, auf allen Ebenen, nicht nur auf der Landesebene hier in Brandenburg, sondern auch auf der Bundesebene, dass da halt ein sinnvolleres System kommt, wie man das machen kann. Weil nur durch neue Ideen, die da irgendwann mal reinkommen, kannst du irgendwie auch mal neue Sachen starten oder einen neuen Blickwinkel auf Probleme haben und nicht immer die gleichen veralteten und verkrusteten Lösungsansätze für manche Probleme finden, die auch schon oft nicht geholfen haben. Und das Letzte, was ich noch sagen will, bevor ich den ganzen Tag rede, zu den Aktivistinnen, den Appell, den JS gerade gemacht hat. Ich finde halt, ich würde das alles unterstreichen, was sie schon vorher gesagt hatte. Ich würde halt dazu noch sagen, dass Aktivismus und Parteienleben auch gar nicht immer so weit entfernt sein muss. Weil wenn man sagt, man geht, oder wenn je mehr junge Leute auch in eine Partei beitreten, und sei es mir vollkommen egal, welche, solange es eine demokratische ist. Ihr könnt auch der Union beitreten, ihr könnt der FDP beitreten, den Grünen sowieso gerne und ein paar Monaten auch wieder den Linken. Es geht aber eher darum, dass je mehr Leute von uns ja eintreten, desto eine größere Lobby, leider muss man das so nennen, haben wir dann ja da, weil wir eine größere Macht haben. Je mehr wir in diesen Parteien sind, dann können wir nämlich Strukturen aufbauen. Und wenn du die hast, dann kannst du auch dafür sorgen, dass die Dinge, für die man sich auf der Straße ja auch einsetzt, wir sind ja auch beinahe wöchentlich auf der Straße gegen eine AfD-Demo oder so, dass man diese Sachen auch mehr mit Unterstützung der Institutionen umsetzen kann einmal und außerdem auch die Institutionen dazu bringt, da mitzuwirken, damit das auch stärker ist. Und das geht, dafür braucht man nur mehr Leute, die sich in diesen Parteien halt für sowas einsetzen. Deswegen würde ich auch jeden dazu raten, sich da nochmal zu überlegen, ob man das nicht machen sollte.
Ich darf mal eben so reinspringen, ja. Ganz toll wäre, wenn Parteien noch ihren ganz alten Charakter hätten. Die SPD hatte das ja, die Grünen hatten das, die CDU hatte das und eine Bewegung wären. Und alles das, was Bewegungselemente in den Parteien sind, das aktiviert natürlich. Die Umweltbewegung hat zuletzt die Grünen so stark gemacht. Früher war es die Arbeiterbewegung und die Bewegung für Gleichheit und Gerechtigkeit und Solidarität, die die SPD stark gemacht hat. Das kann man nicht aus dem Hut zaubern, aber ich sehe das auch so. Wir sehen die Zurückhaltung der jungen Leute und die hat ihre Gründe. Also denen was, das vorzuwerfen, dass sie sich nicht in den Parteien zu organisieren, nicht in den Parteien engagieren, bringt uns überhaupt gar nichts. Was müssen denn die Parteien machen? Sie müssen aufpassen, dass sie kein Altenclub sind und wie ein Verein, wie ein Kaninchenzüchterverein daherkommt, sondern sie müssen ihrem Charakter gerecht werden. An der Willensbildung des Volkes teilnehmen, heißt es sinngemäß im Grundgesetz. Das heißt, sie müssen auch was anbieten. Ich muss was davon haben. Also junge Leute sind ja nicht pflichtbewusst politisch, sondern nur, wenn sie das Gefühl haben, zeigt die Forschung auch, wenn sie das Gefühl haben, das bringt mir was, wenn ich da mitmache. Sonst mache ich da nicht mit. Ich habe dann Besseres zu tun. Also muss es sich lohnen, sage ich mal provokativ, in einer Partei zu sein. Und wann lohnt es sich? Bei all den Schwierigkeiten, die wir angesprochen haben. Es lohnt sich dann, ja, wenn ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Das ist aber bei der Generationenzusammensetzung im Moment ganz, ganz schwierig. Das Durchschnittsalter der SPD zum Beispiel liegt bei 60, bei den Grünen bei 50. Die anderen Parteien liegen ganz ähnlich. Vorsicht mit Gemeinschaftsgefühl, das kriegen wir erst hin, wenn generationsübergreifende Aspekte drin sind. Also muss die Partei interessant sein als politisches Trainingslager. Da lerne ich, wie ich Politik verstehe, wie eine Demokratie tatsächlich funktioniert. Da lerne ich, wie ich debattiere, da werde ich geschult, da werde ich trainiert. Wie kann ich meine Argumente bringen? Da kriege ich immer wieder Anregungen und Impulse. Da kriege ich Impulse, um besser zu verstehen, wie Weltzusammenhänge da sind. Ich kriege ständig Angebote. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite, was für junge Leute so wichtig ist, ich würde das viel stärker akzentuieren, als ihr das gesagt habt, die Kommunikationsformen. Das ist die junge Generation heute, liest keine Zeitung mehr. Ich finde das eine Katastrophe, aber es ist so. Als Mensch, der mit Zeitungen groß geworden sind, ist vorbei. Auch die digitalen Ausgaben funktionieren nicht, sind andere Kanäle. Also müssen die Parteien jetzt endlich mal ihren Laden umstellen und müssen eine digitale Zentrale sein. Guckt euch die AfD an, die macht das, das wird immer übersehen. Die hat das modernste Kommunikationssystem von allen Parteien. Und das ist ja wohl nicht möglich, dass die das machen und die anderen nicht. Das muss ganz schnell jetzt passieren. Bis zur nächsten Wahl muss das gelaufen sein, sonst haben wir gar keine Chance, da weiterzukommen. Also die Parteien müssen genau die Impulse der jungen Leute aufnehmen, ihnen viel mehr Raum geben und dann entsprechend sich reformieren. Ich glaube auch, die Parteien müssen anfangen zu überlegen, gibt es vielleicht eine Sympathie, Zugehörigkeit, keine Mitgliedschaft auf Lebenszeit, da haben wir viele große Schiss dafür und kann ich eine thematische Zugehörigkeit, kann ich mich zuschalten mal, kann ich mehr digital machen, muss nicht immer präsent sein bei den Veranstaltungen, alles das gehört dazu. Also eine Lüftung, eine völlige Neuorganisation der Parteien ist Voraussetzung dafür, dass die junge Generation gewonnen wird, die fremdelt, die findet das überhaupt nicht überzeugend und es ist auch nicht überzeugend, wie der Parteialltag heute aussieht. Da wollen wir ja gar nicht drum herum reden. Ne? Das kann nicht so bleiben. Das kann ja wohl nicht die lebendige Demokratie sein, die wir da gegenwärtig erleben. Da müssen wir jetzt sehen, dass wir diesen Umbruchprozess und den Umwälzungsprozess in Gange kriegen. Das wäre jetzt auch ein bisschen Meinung und nicht nur fachliche Basis, aber wir können das aus den Studien genauso ableiten.
Ich war Nächste. Ich hoffe, man hört mich.
Ja, ja.
Jetzt gerade im Badezimmer, weil mein Freund ist bei mir eingezogen und der hat Besuch und anders geht's gerade nicht. Ich bin ja dafür da, um hier so ein bisschen meine persönliche Meinung zu sagen und so ein bisschen den emotionalen alltäglichen Part zu übernehmen und würde aus meiner eigenen Perspektive sagen, dass mir persönlich hat geholfen, dass mein Bruder so stark politisch engagiert ist und er mir jemand zu allen Sachen zwingt, emotional erpresst, aber auf eine gute Weise, also keine Sorge. Und ich glaube, dass die Jugend auch überhaupt noch nicht so wirklich einschätzen kann, wo überhaupt politischer Aktivismus beginnt. Also, dass man nicht als Parteimitglied, es wurde ja jetzt auch schon erwähnt, irgendwie bei jeder Sitzung und bei jeder Fragestellung und überall sich einbringen muss, sondern zum Beispiel, wie ich es jetzt mache, ich bin jetzt, wie hieß denn das nochmal, sachkundige Einwohnerin. Und kann zum Beispiel jetzt in ein Gremium gehen, kann da einfach zuhören, kann meine Fragen stellen, weil, sind wir mal ehrlich, Politiker stellen sich Politikerfragen, auf die sie dann nicht antworten müssen. Und das sind so Sachen, das kann theoretisch jeder tun. Theoretisch, ja, natürlich mit Partei, da weiß ich jetzt nicht Bescheid, ob man Parteiangehörigkeit braucht, ich glaube schon. Nee? Nee, braucht man nicht. Gut, perfekt. Und so eine Sachen sind ja einfach frei. Man kann sich da zur Wahl stellen lassen bei der Stadtverordnetenversammlung. Da hat es jetzt geholfen, dass mein Bruder da selber drin saß, aber trotzdem, das ist ja etwas, was theoretisch jeder tun kann, auch als jüngerer Mensch. Genau, das wäre so mein Punkt gewesen, dass manche junge Leute ja gar nicht so wirklich ihre Optionen auch kennen und man da auch als Partei und auch als Stadt oder als Land eine Verantwortung trägt, diese Optionen an die Menschen heranzuführen.
Ja, da hat Jan einen guten Punkt aufgeführt, das sehe ich ganz ähnlich, was aber auch noch dazu kommt, und das hatten Sie schon angesprochen, Herr Hohenmann, das ist die Frage nach der Parteizugehörigkeit als Lebensentscheidung. Ich habe oft das Gefühl, wenn man sich als junger Mensch mit verschiedenen Lebensläufen auseinandersetzt, ja, kannter Menschen, die man sich als vornimmt, nimmt zum Beispiel, ich glaube, das ist für viele Richtung Abi, Anfang, Ausbildungsstudienzeit beginnt, dass man sich dann oft die Frage stellt, wie haben die denn angefangen? Und wenn man dann Sätze liest wie Person XY ist seit dem 18. Lebensjahr in der Partei aktiv und hat seitdem auch keine Sprünge in andere Richtungen unternommen, ist auf einem Weg geblieben, hat sich nicht umorientiert, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja super, wenn man dann diesen Weg für sich gefunden hat. Aber was ich auch oft mitbekomme, ist, dass junge Menschen sich eben nicht sicher sind, ob sie dann mit einer solchen Entscheidung sich nicht andere Wege verbauen oder sogar in ein paar Jahren, das liest man ja auch immer mal wieder, doch mit einem Sinneswandel unterliegen, sich neu umorientieren, was ja auch normal ist, und dann doch von anderen Seiten zu hören bekommen, ja, ach, das früher hast du aber so gedacht. Und ich glaube, wenn man diese Grenze lockern würde, wäre vielen schon geholfen. Und da machen Hochschulgruppen meiner Meinung nach eine sehr gute Arbeit, indem sie Leute aktivieren und auch in einem lockeren Zusammenhang einladen. Ich weiß nicht, wie das auf Parteien zu übertragen ist. Ich glaube, Jugendorganisationen machen das auch sehr gut. Die gehen mit einem ähnlichen Konzept ran, so bei den Jusos zum Beispiel oder bei der Grünen Jugend, bei allen Jugendparteien letztlich. Aber dann dieser Sprung von der Jugendorganisation zur Partei ist dann doch ein großer oder wirkt zumindest oft so. Und ich glaube, dass das einfach der Punkt ist, vor dem viele junge Menschen zurückschrecken. Aber ja, da bin ich sehr gespannt, wie ihr das seht.
Ja, ich verstehe das total. Mich hat es jetzt nicht so viel Überwindung gekostet, aber ich glaube, das ist auch einfach totale Typsache. Ich will nur sagen, man darf auch immer wieder austreten. Gibt ja in der SPD auch einige prominente Beispiele von Menschen, die wieder ausgetreten sind, Oskar Lafontaine oder so. Das ist auch durchaus also ist auch vollkommen okay, ist auch gar kein Problem da dran. Das ist vielleicht nur ein Problem, wenn man irgendwas in Richtung Berufspolitik machen möchte. Dann ist es vielleicht, hätte ich so gern gesehen, wenn man immer zwischen Parteien und her springt. Aber ansonsten gibt es auch Leute bei uns, die vorher bei den Linken waren, dann bei den Grünen, jetzt sind sie bei uns, das ist auch vollkommen okay. Und was du auch gerade gesagt hast, aha, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass Jugendorganisationen so wirklich an Parteiarbeit ranführen und dass man auch so ein bisschen sich an die Hand genommen fühlt, weil ich kann das nur aus meiner Perspektive so sagen, dass wenn man in so eine Partei eintritt, dann ist man erstmal in so einer Sphäre, in so einem Sumpf, wo dann nichts wirklich passiert mit einem, weil von den älteren Leuten kommt irgendwie kaum jemand auf dich zu, das ist meine persönliche Erfahrung, das ist aber auch eine Erfahrung, die sehr, sehr, sehr viele Menschen teilen, mit denen ich darüber spreche. Und das ist halt der Moment, wo dann die Jugendlichen, die Struktur vor Ort greifen muss, dass man dann halt irgendwie einen aktiven Landesvorstand hat oder einen aktiven Unterbezirk, die dich dann sofort aufnehmen, die dich mitnehmen zu Veranstaltungen, die dich auch schon vorher vielleicht mitnehmen. Du musst ja gar nicht sofort Mitglied werden. Zum Beispiel wir machen Verbandswochenenden bei uns, bei den Jusos. Da kann man auch hin, wenn man kein Parteimitglied ist. Wenn einer von uns, von euch uns jetzt schreibt und sagt, hey, ich würde da voll gerne mit hin, voll interessant, voll die coolen Workshops, ihr könnt immer gerne mitkommen. Und die Workshops sind immer cool, also macht das auf jeden Fall. Insofern, da ist es gar nicht unbedingt notwendig, sofort Parteimitglied zu werden. Natürlich ist das schon irgendwann, wenn man wirklich weiterkommen möchte und wirklich was bewegen möchte in der Partei, schon eine gewisse Notwendigkeit dafür da. Aber ich würde das gar nicht, also ich verstehe, wenn das Leute abschreckt, aber ich würde alle ermutigen, sich da nicht so viele Gedanken drüber zu machen und nicht so viele Sorgen, weil man kann auch relativ unkompliziert wieder austreten. Das geht auch meiner Meinung nach online. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber es sollte funktionieren. Und was ich noch sagen wollte, ein Punkt zu der Kommunikation, was auch die sozialen Netzwerke betrifft. Soziale Netzwerke, oh mein Gott. Social Media betrifft. Das ist total richtig. Und das ist etwas, was wir Jusos auch schon immer fordern und immer fördern wollen in der Partei. Und man stellt dann so Anträge auf der Landesdelegiertenkonferenz und irgendwie spricht mit der Partei und sagt, hey, es wäre doch ganz cool, wenn jetzt hier für Social Media mal was machen, so ein bisschen, mal jemand einstellen, auch mal fest einstellen, nicht nur für den Wahlkampf einstellen. Da fehlt oft wirklich, wirklich die Bereitschaft, weil ich weiß nicht, ob das Verständnis immer noch nicht da ist, wie wichtig so die sozialen Netzwerke sind und wie sehr die Rechten es schon für sich nutzen können, gerade Instagram und TikTok. Aber die Bereitschaft fehlt noch an vieler Stelle und wenn dann jemand für Social Media eingestellt wird, dann ist es vielleicht jemand, der keine Ahnung, Anfang 40 ist, was jetzt gar nicht schlimm ist. Diese Leute können auch gute Social-Media-Arbeit machen, aber dann fehlen vielleicht so ein bisschen die auch mal ein bisschen witzigeren Ideen, die ein bisschen niedrigschwelliger an Politik heranführen. Und ich meine, der Instagram-Auftritt der SPD Brandenburg ist, ja, interessant und vermittelt auch Inhalte. Aber wenn ich jetzt auf diese Instagram-Seite gehe, dann habe ich nicht das Bedürfnis, morgen einzutreten. Und das ist schade, weil es eigentlich einfach wäre, darüber Menschen zu erreichen und mal wenigstens mal ein paar Veranstaltungen cool anzuteasern, dass mal ein paar Leute kommen. Ich glaube, das muss doch viel, viel mehr genutzt werden und da muss so ein bisschen die Bereitschaft noch mehr für da sein, weil am Ende können nicht wir Jusos entscheiden, wen die SPD einstellt. Ich wünschte, wir könnten es, weil dann hätten wir da coole Leute. Aber ich glaube, man sieht das bei unserem eigenen Instagram-Account, dass wir schon so sehr viel Wert darauf legen, so ein paar coole und auch ein paar witzige Sachen mal zu machen und so ein bisschen einfach politische Kommunikation smart und ein bisschen mit Augenzwinkern zu machen. Gutes Beispiel dafür ist tatsächlich, finde ich, dass die Art und Weise, wie die Sportverletzung von Olaf kommuniziert wurde, weil das war lustig, das war souverän kommuniziert, das war irgendwie, das hat junge Leute abgeholt, da gab es dann coole Memes drüber, dann hat man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt und sowas muss es viel mehr geben und nicht nur, wenn der Kanzler mal beim Joggen hinfällt. Und noch einen letzten Satz zu, was bieten eigentlich Parteien? Das sieht man ja auch bei der letzten Bundestagswahl, haben ja bei den jungen Menschen die Grünen und die FDP, aus welchen Gründen auch immer, bezogen auf die FDP, am stärksten abgeschnitten. Und ich glaube, das liegt auch sehr, sehr viel daran, dass die einfach wirklich auch spezielle Angebote an Jugendliche gemacht haben. Gerade bei den Grünen verstehe ich es aufgrund diesem ganzen Aspekt Klima- und Umweltpolitik und auch vollkommen richtig. Bei der FDP hängt das, glaube ich, viel an dieser Person Christian Lindner, der irgendwie auch cool und auf Social Media und er hat seinen eigenen Podcast und er macht viele Instagram-Formate und ist so ein cooler Typ und so, der ist einfach cool und toll und ich finde Christian Lindner natürlich scheiße und sein neoliberales Gelaber finde ich auch kacke und dass eine Partei wie die FDP bei jungen Menschen zweitstärkste Kraft wird, eine Partei, die Reiche entlasten möchte, wenn wir die Generation sind, die sich damit auseinandersetzen muss, dass wir die größte Schere zwischen Arm und Reich seit vor dem Ersten Weltkrieg haben in Deutschland, dann wird diese Partei zweistärkste Kraft bei jungen Menschen. Da ist so ein bisschen die Message noch nicht angekommen, dass wir wirklich in einer Welt, in einer Zeit leben, in der wir nicht darüber nachdenken müssen, Reiche zu entlasten, sondern in der wir über ernsthafte Umverteilung, böses Wort, nachdenken müssen, über höhere Steuern für die Allerreichsten in unserer Gesellschaft, über höhere Erbschaftssteuern etc. Das ist auch so ein bisschen so ein Punkt, dass das noch besser kommuniziert werden muss. Und dann wird das auch wieder.
Ja, das darf ich noch einmal dazwischen, weil ich um Punkt 8 leider raus muss. Ja. Ich kann da nur ganz, ganz dick unterstreichen. Also ich spitze noch mal zu. In der jungen Generation sind die Inhalte 50% relevant, die Kommunikationsformen die anderen 50%. Und das greift langsam auch in die mittlere und die ältere Generation. Und wenn das eine Parteiorganisation nicht versteht, dann macht sie sich damit kaputt. Das muss heute genauso sein, wie die Johanna sagt. Es muss einfach Spaß machen, es muss interessant sein, es muss schnell gehen, lebendig sein, es muss witzig sein. Das ist möglich. Die Leute, die sowas können, gibt es. Und mir ist es ein Rätsel, warum eine Partei etwa wie die SPD das nicht schon richtig nutzt und dann ganz in die Vollen geht. Da kann man 5% Stimmen mit alleine nur durch eine gute Kommunikation gewinnen. Guckt euch doch die AfD an, da sehen wir das ja, was für ein Käse das, oder FDP im Wahlkampf, da heute ja auch schon nicht mehr. Es ist völlig richtig und das ist eine ganz wichtige Botschaft und die kann ich zum Schluss noch mal unterstreichen. Ich danke für die Einladung, finde das toll, wie ihr das macht. Und wünsche weiter eine gute Diskussion.
Danke, Herr Rollmann. Schön, dass Sie
danke
da waren.
Danke für Ihre Teilnahme und für den Input.
Tschüssi.
Dankeschön.
War eine Freude.
JS, bevor RB fortsetzen kann, ich habe mal eine Frage an dich. Hast du die ARD-Doku, die Kanzler-Doku gesehen?
Dieses Regieren genau. Im Krisenfall.
Genau. Hast du die schöne Szene mit Christian Lindner gesehen, via der Reinigungsdame?
Ich habe ja schon erwähnt, dass ich meine Hausarbeit schreiben muss und ich tatsächlich stattdessen alles andere mache. Und ich wollte sie gucken und ich habe die erste, ist glaube ich, ist in Folgen aufgeteilt, ich weiß gar nicht. Ich habe angefangen, aber dann habe ich lieber die Kevin Kühnert-Doku geguckt, weil die dann da vorgeschlagen wurde.
Okay, die ist schon ein bisschen älter, die war ja zur Wahl.
Ja, die kenne ich auch schon, aber okay. Ich habe sie noch nicht geguckt, aber ich werde sie noch gucken. Aber was wollten Sie sagen?
Nee, es hätte nur zu deinem Rant auf Christian Lindner gepasst sein, weil es da eine Szene gibt, wo er läuft durch den Flur des Finanzministeriums und dann sieht man eine Dame, eine Reinigungskraft, glaube sie war weiblich, der fällt da ihr Mob um und dann bleibt er natürlich stehen und hebt ihn natürlich auf für sie, ist natürlich klar. Das wird dann so in Großaufnahme gezeigt. Ja, das passt zu deinem Rant gerade.
Es manifestiert sich für mich auch so ein bisschen, was die FDP angeht, an der Person Christian Lindner. Wir haben einen Finanzminister, der wirklich um jeden Euro für die Kindergrundsicherung gekämpft hat, dass der nicht zur Kindergrundsicherung kommt und gleichzeitig, keine Ahnung, da habe ich 6 Milliarden am Ende für dieses Wachstumschancengesetz da hinhaut, was einfach nur reine neoliberale Symbolpolitik ist. Und dann wird diese Partei zweitstärkste Kraft bei Jugendlichen. Da sind einfach die Inhalte nicht richtig angekommen. Das ist smart von der FDP, die haben sich smart verkauft und die FDP hat auch gute Inhalte für Jugendliche. Digitalisierung, bessere Bildung, keine Ahnung, Cannabis-Legalisierung, Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, das sind super wichtige Punkte, die ich auch alle sofort unterschreiben würde. Aber dieser ganze geldpolitische Aspekt, dieser ganze wirtschaftliche Aspekt, der kommt einfach so, also das ist ja ein bisschen so dieses Mindset in der Generation, so man kann Aufstiegsversprechen, wir arbeiten uns nach oben, wir können alles schaffen. Wenn es für eine Generation nicht mehr existiert, dieses Aufstiegsversprechen, dann ist es für unsere Generation. Es muss jedem klar werden, dass diese Top-Prozent für uns nicht erreichbar sind. Weil die Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinander ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wir leben in Deutschland, in der 2 Familien, dieser Fakt, der wird 100.000 Mal zitiert jeden Tag, aber es ist crazy. 2 Familien haben so viel wie das die ärmere Hälfte. Wo sind wir hier? Und dann FDP. Na gut, wir wollen nicht wieder über die FDP so sehr ranten. Ich freue mich schon auf die ganzen Zuschriften. Jesus Christ.
Oder Anrufe oder so, das kann ja auch sein. Gibt's ja auch alles.
Ja, falls Sie Abgeordneter sind und gerne anrufen möchten und sich darüber beschweren wollen, dass Jugendliche Ihnen Kontra geben, rufen Sie an.
Ja, die Nummer ist irgendwie bekannt. Fragen Sie Ihr Generalsekretär. RB, du kannst gerne fortsetzen. Ich glaube, du warst der Nächste in der Reihe.
Ja, war es ein bisschen länger her, aber ich wollte mich darauf auf den Punkt so zurückbeziehen, dass es eben für uns Jugendliche teilweise schwer ist, erstmal diese ganzen grundlegenden Konzepte von den Parteien eben intern zu verstehen. Also halt die Transparenz fehlt teilweise, ist nicht richtig kommuniziert. Halt wie mühselig und wie viel Zeit man investiert und wie kompliziert das ist, wie viele 50 Leute man da erstmal ansprechen muss oder so. Und ein bisschen ist so die Sache, wenn man sich nicht von alleine damit beschäftigt, und das sind meistens dann die Leute, die es am Ende auch in eine Partei reindrückt, sag ich es mal so, dann hat man einfach keinen Plan davon und interessiert sich halt auch nicht dafür. Und deswegen würde ich jetzt mal die steile These auferlegen, die Sie natürlich als PW-Lehrer sehr verärgern würde, aber ich würde sagen, eigentlich müsste so ein bisschen Parteilehre erweitert auch in der Schule, im PB-Unterricht drankommen, weil was bringt dir 35 verschiedene Demokratietheorien? Also jetzt grob gesagt, sehr überspitzt, waren nur zwei. Und was bringen sie dir, wenn du nicht weißt, wie im Endeffekt dann der Mechanismus im Land funktioniert? Halt auf der Ebene, die für einen selber wichtig ist. Also wir hatten die letzten Jahre, glaube ich, den Gesetzesentwurf auf Bundes- und Landesebene. Ich glaube, das war so der Hauptinhalt der 10. Klasse für mich. Ja, aber irgendwie hat so das gefehlt, das Praktische. Was bringt es mir jetzt persönlich? Weil ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt erstmal direkt in den Landtag oder Bundestag einsteige, ist sehr gering. Was wollte ich noch sagen? Zu der FDP-Sache. Ich möchte noch ganz kurz meinen eigenen gelben Senf dazugeben. Ich würde sagen, dass auch ein großes Problem ist eben für unsere Generation, eben, dass viele dieser möchte gern Hustler-Mentality haben, die durch irgendwelche Internetmachos wie, keine Ahnung, Andrew Tate oder so oder noch höhenverbrannterer Leute, was schon sehr schwer ist, eben drüber gebracht werden. Eben so in etwa so die grundlegende Idee, ja, das ist eine Partei, wenn ich reich werden sollte irgendwann, dann habe ich Vorteile dadurch, dann wähle ich sie mal, weil reich sein und so, Kohle haben, ist schon toll. Und ist so generell. Ich habe so das Gefühl, es gibt so den Weg, man muss sich so vorstellen, es gibt einen Weg und der gabelt sich an einer Stelle links, ist links grün versifft, das schöne, glänzende, schillernde Königreich. Und rechts ist dann ist die FDP und es ist so ein ganz düstere Burg. Das würde ich jetzt mal so hier zusammenfassen in unserem wundervollen, linksgrün versifften Podcast und Ensemble.
So schlimm sind wir nicht. So schlimm sind wir nicht.
Es kommt auf den Tag an, würde ich formulieren. Aber ja, das stimmt.
Ich will nur noch eine Sache dazu sagen, weil ich vorhin gesagt habe, das Aufstiegsversprechen ist für unsere Generation eine Lüge. War es natürlich für jede Generation davor auch, aber heute besonders.
Ja.
Richie, stimmt nicht zu. Nein, ich meine, dass man nie in die oberen ganz, ganz nach oben kommen kann im Kapitalismus. Aber das sind andere Diskussionen. Dass man früher bessere Aufstiegschancen hat, ist schon klar.
Ja, jetzt würde dir der Soziologe teilweise widersprechen, weil natürlich die soziale Mobilität gerade intergenerational sich schon verändert hat in den letzten Jahren und es schon Möglichkeiten gibt. Wenn es natürlich um die Elite geht, da hast du völlig recht, die Elite koppelt sich schon immer ab. Das ist
Darüber rede ich, ja.
Ja, in allen Zeiten entsprechend so. RB, auch wenn ich größte Lust hätte, auf deinen Vorschlag nochmal zu reagieren, wenn wir die Zeit nochmal haben, können wir es gerne machen, weil so ein bisschen hätte ich es gerne nochmal quantifiziert irgendwie. Aber ich würde den Ball vielleicht erstmal weiterspielen in der Reihe. Wir haben so ein bisschen ja gerade, sammeln wir so ein bisschen Eindrücke, würde ich es mal nennen. Mehr machen wir ja gerade nicht. So ist mein Gefühl. Insgesamt, Richie, willst du fortsetzen?
Ich glaube, vor mir ist noch TM, glaube ich.
Ah, ich habe mir gar nicht angezeigt. Na gut, umso besser. Dann leg los.
Hat man mich?
Ja.
Okay. Ich möchte nur ganz kurz nochmal auf die Medienthematik eingehen. Und zwar, wenn ich jetzt mal aus meinem alltäglichen Leben sprechen darf, das auch eher von einer politischen Ausrichtung wie dem Rest dieses Podcasts geprägt ist, dann muss ich sagen, dass trotz dessen in den sozialen Medien ich nur so zugeschüttet werde von Inhalten, die von AfD beziehungsweise ähnlichen Richtung daherkommen und die schiere Quantität dessen, was man da im Internet, womit man konfrontiert wird, ob man will oder nicht, ist, glaube ich, auch schon ein gewisser Punkt, der da ganz schön was auslöst. Weil wenn das Einzige ist, was eben präsent ist, dadurch, dass es so unfassbar viel ist und die AfD beziehungsweise ähnliche Kanäle verstehen sich ja wirklich gut darauf, alles, was die anderen Parteien sagen, aus dem Kontext zu schneiden und dementsprechend dann zu Memes zu verarbeiten, wenn man sich eben darauf bezieht, das ist schon, das hat schon starke Wirkung, glaube ich, auf die Jugend, die eben sich anderweitig nicht mit Politik beschäftigt, beziehungsweise gar nicht damit in Kontakt kommt. Wie gesagt, Zeitung wird ja nicht mehr gelesen.
Reggie, du kannst.
Ja, ich muss aber sagen, ich finde das sehr toll. Es sind sehr viele tolle Meinungen, über die ich noch Stunden diskutieren könnte. Deswegen würde ich auch gerne auf ein paar eingehen. Also erstmal zu dir, glaube ich, zu dem, was du jetzt gesagt hast, gib doch keine jungen FDP-Wählerinnen auf, denn sie wussten nicht, was sie tun. Was natürlich nur ein Spaß ist. Jeder kann die FDP wählen. Ich bin auch, ich mag die Julis Brandenburg auch, die haben gerade eine neue Vorsitzende gewählt. Glückwünsche an sie. Die machen auch ganz, ganz tolle Arbeit. Nur halb so tolle wie wir natürlich, aber ja. Aber zu den ernsthaften Themen, wenn wir noch ganz kurz über diese Öffentlichkeitsarbeitssachen reden, also das, was TM gerade ja auch aus seinem persönlichen Leben geteilt hatte, ist ja auch das, was sich sehr oft widerspiegelt, wenn man sich in den sozialen Medien umschaut. Also es gibt sehr, sehr wenige progressive linke Stimmen in extrem auf TikTok sehr, sehr wenig, auf Instagram schon noch mehr, aber auf TikTok sehr, sehr wenig. Und das Witzige ist irgendwie, bei TikTok ist der Algorithmus für Politik-Content so, dass dir da schon sehr, sehr viel zugespielt wird, wenn du dich halt so ein bisschen dafür interessierst, dass du schon sehr viel davon bekommst. Das Traurige ist natürlich, wenn das halt nur irgendwie rechte Parteien machen oder irgendwie rechte Influencerinnen machen, dass du dann natürlich nur rechtes Gedankengut irgendwie ständig zugeschüttet bekommst, als wird es halt nicht irgendwie auch eine andere Seite und Gegenseite geben. Und um auch die Frage von dem Herrn Hubelmann vorhin zu antworten, wieso das denn so ist und wieso das bei Parteien noch nicht gemacht wird oder bei der Partei, die sich ja seit 160 Jahren gegen Rechtsextreme und Faschos stellt. Ich kann sagen, weil ich in den Räumen bin, ja, die sehen das nicht so. Die sagen dir halt, ja, naja, es wird ja aber auch nicht, TikTok-User werden ja nicht wählen. Und ich glaube, ein Trugschluss, den Parteien sehr, sehr oft haben und nicht nur meine eigene, ist halt, dass man denkt, naja, wo werden wir denn aktuell gewählt? Und was sind die Wählergruppen, die wir aktuell haben? Und die liegen, das kann man ja auch überall nachsehen, auch bei uns, halt bei, am besten bei Menschen so leicht über 50, über 60 und dann bei Frauen sind wir da sogar noch besser als bei Männern. Und deswegen versuchen wir auch unser Wahlprogramm oder das, was wir so an Content raushauen, auch an denen anzupassen. Und die gucken natürlich nicht TikTok, sondern die gucken RBB um 20 Uhr jeden Abend. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal Brandenburg aktuell geguckt habt. Vielleicht nur, um nachzugucken, wie viel die jetzt alle verdienen. Oh, doch ein paar. Nicht schlecht, nicht schlecht.
RB hört das, muss man wissen, RB macht das jeden Abend. Immer zweimal, damit er sich alles merken kann, oder? So war das doch.
Nein.
Nein?
Es liegt einfach nur daran, dass zu dem Zeitpunkt, zum einen kommt nichts anderes und zum anderen sind wir leider immer noch ein sehr patriarchalischer Haushalt. Das heißt, mein Vater hat die Kontrolle über die Fernbedienung. Und dann landet es halt leider immer um 19.30 Uhr auf den RBB-Medien. Ich möchte dann eigentlich immer gerne die Tagesschau gucken, aber die wird dann manchmal einfach weggestrichen. Ich verstehe es auch nicht, aber naja.
Ja, da wird nicht so viel über Brandenburg berichtet. Aber in Brandenburg aktuell wird auch mehr über Berlin berichtet meistens. Deswegen ist das alles so eine Sache. Aber das wird bestimmt alles viel toller und besser mit der neuen Intendantin. Das nur so. Die verdient ja jetzt auch ein bisschen fairer, würden die einen oder anderen sagen. Jedenfalls machen wir halt genau deswegen halt eher Politik, die auf diese Menschengruppen zugeschnitten sind und denken gar nicht so nachhaltig und machen den Step oft gar nicht so weit, dass wir ja aber auch in drei Wahlperioden oder in zwei, drei weiteren Wahlperioden von eben den jungen Menschen gewählt werden wollen und machen gar nicht so gezielt Werbung für die Politik, für die oder kommunizieren unsere Ziele mit denen. Das ist immer noch, auch heute immer noch sehr oft ein Nischenthema. Es wird natürlich ständig moniert und irgendwie ist das doof und dann werden die Jusos gefragt, hey, macht ihr doch mal mehr oder so. Aber dass das wirklich eine gesamte Aufgabe der Partei ist. Das wird halt, wenn man ganz ehrlich ist, eben nicht so gesehen. Das ist natürlich nicht nur bei unserer Partei so, das ist bei, ich würde sagen, allen Parteien so, aber darüber lässt sich ja streiten. Und ich glaube, wenn man da einen ehrlichen Aufschlag macht, würde man das auch viel besser machen. Es gibt so einzelne, aber einzelne super Akteure, die das machen. Ein sehr, sehr positives Beispiel auch aus unserer Partei ist zum Beispiel Marcel Hopp. Der ist Landtagsmitglied in Berlin, also Mitglied des Abgeordnetenhauses. Der macht eben genau das. Und der macht witzigerweise auch manchmal Erklärvideos für seine Kolleginnen, dass die das nämlich auch mal machen sollen, damit die sich da auch ein bisschen mehr aktivieren. Aber ja, wie gesagt, aktuell ist es noch eine sehr vereinzelte Sache von einzelnen Leuten, der war ja auch bis vor kurzem noch Juso, von einzelnen Leuten, die sich halt schon diesem Problem bewusst gemacht haben und sagen, hey, wir müssen auch nachhaltig für zukünftige Generationen uns irgendwie attraktiv machen. Das war ja das, was wir die letzte Stunde besprochen haben. Wie können Parteien auf junge Menschen auch zugehen? Und ja, das müssen wir besser machen. Und dann hatte ich noch eine ganz, ganz wichtige Sache zu dem, was Aha gesagt hatte, weil du hast ja davon gesprochen, dass es manchmal auch schwierig ist, überhaupt diesen Zugang zu den Parteien zu finden und wie man das halt so macht. Und ich muss jetzt eine ganz ehrliche Wahrheit sagen. Ich habe 3 Anläufe gebraucht, bis ich überhaupt zur SPD gekommen bin. Weil ich bin Potsdamer und bin schon mit, keine Ahnung, 15, 16 politisch gewesen und habe mir gedacht, ja, irgendwo musst du ja hingehen. Habe so geguckt, was es so gibt, habe die Jusos erkannt, war bei denen und ganz ehrlich, ich fand die Jusos am Anfang scheiße. Also ich bin zu den Jusos in Potsdam gegangen, das sind ja auch heute meine Jusos und ich liebe sie. Also das ist mein Unterbezirk. Ich bin ja Landesvorsitzender, ich liebe alle Bezirke in Brandenburg, selbstverständlich. Aber also ich kam da hin und die haben sich halt um Probleme gekümmert, um Politik irgendwie besprochen, die mich in meiner Welt und meine Probleme 0,0 tangiert haben. Also wirklich, die haben über nichts gesprochen, was mich ansatzweise interessiert hat. Dahinter war der ganze Parteienapparat der SPD, ich fand das alles scheiße. So. Und deswegen fand ich die auch kacke und habe da nicht mitgemacht. Und erst als ich 2013, bin schon ein bisschen älter, das erste Mal wählen durfte zur Bundestagswahl und der Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby, der heute ein bisschen bekannter schon ist, damals reingewählt wurde das erste Mal, hat mich das auch alles zum ersten Mal noch ein bisschen mehr interessiert, weil es ja zum ersten Mal eine Person gab im Bundestag, die irgendwie mich und meine Sorgen und auch meine politische Identität irgendwie repräsentiert haben. Das ist halt ein Dr. Karamba Diaby, für alle, die es nicht wissen, ist natürlich einer der ersten schwarzen Bundestagsabgeordneten, die wir hier in Deutschland hatten. Und deswegen dachte ich, okay, gebe ich den Jusos und der SPD nochmal eine zweite Chance. Da habe ich schon studiert in Jena, habe Politikwissenschaft gemacht, deswegen mache ich politische Theorien RW. Bin zu den Jusos in Jena gegangen. Und muss auch ehrlich zugeben, auch die Jusos in Jena, damals möchte ich hinzufügen, waren auch nicht so das Gelbe vom Ei, wo ich dachte, ja, das ist die großartige junge Bewegung, die sich für Arbeiterinnen einsetzt und für marginalisierte Gruppen. Hab da auf jeden Fall auch nicht meine Heimat gefunden und habe es dann beim zweiten Mal auch wieder gelassen. Und ehrlich gesagt hat es erst beim dritten Mal geklappt, weil im Studium musste ich so ein Pflichtpraktikum machen. War damals bei der Bundestagsabgeordneten Jasmin Fahimi. Die war damals noch Abgeordnete, jetzt ist sie DGB-Chefin. Krasse Frau. Und hatte halt mein Praktikum bei der und habe so ziemlich jeden zweiten Abend mit ihr noch abends rumgesessen und darüber debattiert, wieso ich nicht bei der SPD bin. Obwohl ich ja die Werte und die Meinungen der SPD größtenteils oft vertrete und die politischen Ansichten. Fand aber, dass, naja, wie die SPD oft Dinge umsetzt, wie die sich dann oft klein gemacht haben in der großen Koalition und wie sie auch auf innerparteilich reagieren, fand das alles nicht so cool und habe da valide Kritikpunkte genannt, die sie auch verstanden hatte. Und dann hatte sie den einen Satz, den sie dann sehr oft wiederholt hatte, naja, wenn du was ändern willst, musst du mitmachen, weil keiner hört auf Leute, die irgendwas doof finden, daran, wenn du nicht dabei sind. An dem Punkt wusste ich dann oft nicht weiter. Und habe, keine Ahnung, am 15. Abend bestimmt entschieden, ja, okay, dann mache ich halt mit. Ich habe dann aber auch erst mitgemacht, als ich gesehen habe, dass es wirklich Leute gibt in der Partei, nicht nur im Bundestag, das gibt es auch das gibt es auf kleinster Ebene, in deinem Ortsverein, in deinem Unterbezirk, Leute, die sich wirklich noch für die Sache engagieren und wirklich da krasse Arbeit machen. Und ich deswegen gesagt habe, da will ich irgendwie mitmachen und meinen Teil leisten. aber es ist schon schwierig, da irgendwie reinzukommen und da seinen Ort auch zu finden. Auch wenn man halt sagt, ja, man will gar keine krasse Politikerkarriere machen oder so, sondern man will einfach vielleicht auch sein eigenes Projekt durchsetzen, dass man einen coolen Sportplatz in seinem Ort haben will, eine Parkbank mehr oder so. Oder sich einfach nur für eine bessere Gesellschaft und coole Werte einsetzen will. Ja.
Aha, du kannst.
Ja, das ist ein sehr gewerkschaftlicher Ansatz, wenn du was ändern willst, musst du mitmachen. Also sehr sympathisch, ja, hast du sie da beschrieben. Ich kenne sie nicht persönlich, also Jasmin Fahimi, aber sie wirkt sehr sympathisch auf mich. Also ja, interessant auf jeden Fall. Muss ich dich persönlich mal nochmal ausfragen. Ja, ich wollte noch auf eine Sache Bezug nehmen, also die RB vorhin angesprochen hatte. Und zwar ein ja recht bekanntes Meme, also du hattest es ja sehr bildlich dargestellt mit diesen zwei Schlössern. Das eine dunkel, das andere hell strahlend und dann steht man am Weg und entscheidet sich. Ich würde das gar nicht mal so als die Entscheidung wahrnehmen. Klar, man entscheidet sich ja schon für eine Gruppe, wenn man sich politisch engagiert, aber letztlich, das hast du ja auch gesagt, Richie, und das ist ja auch ein bisschen klar geworden, sehen wir das alle ähnlich, solange ein Verband, solange eine jugendliche Parteiengruppe demokratisch ist, ist es so wunderbar, sich zu engagieren, egal ob das jetzt bei den Julis ist, Jusos oder sonst einem anderen Verband. Deshalb finde ich das gar nicht mal so, ja, will ich das gar nicht mal so differenzieren. Und ja, auch die Verbände untereinander machen jetzt doch viel miteinander. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei den Julis ist, von den Jusos, da könnt ihr ja mehr zu sagen, aber an sich, ja, kenne ich einige Verbindungen zwischen Jusos und der Grünen Jugend und das funktioniert auch immer sehr gut und will, also die Gruppen leben ja auch von einem Austausch untereinander, also das ist ja gut. Und was mich noch interessiert, also es ist jetzt eine Frage, die sich an dich richtet, Hans, da hast du ja nochmal eine andere Perspektive drauf. Du hast die 68er-Bewegung miterlebt und hast auch mal in früheren Folgen davon gesprochen. Und mich würde da interessieren, wie oder was die wesentlichsten Punkte sind, die sich deiner Meinung nach verändert haben seitdem. Wie sich die Perspektive der Gen Z im Vergleich zur damaligen Generation auf politische Teilhabe verändert hat. Und ja, möchte da meine These in den Raum werfen. Und zwar glaube ich tatsächlich, dass wir dadurch, dass ja die meisten nicht, na, wie drücke ich das jetzt ein bisschen aus, aber ich glaube, die politischen Unterschiede oder Einstellungen zu unserer Elterngeneration sind nicht mehr so extrem, wie sie es zu dem Zeitpunkt waren. Ich glaube auch, dass viele ja in der oder viele der jungen Menschen, die FDP wählen, ein bisschen auch diesen Teil aus dem Elternhaus mitnehmen. Einfach durch einen höheren Wohlstand, auch eine andere Perspektive auf Steuerbesteuerung und ja, verschiedene Gesetzesentwürfe haben. Ich sehe das auch skeptisch. Es ist nur eine Theorie. Ich weiß nicht, wie das so ist. Vielleicht kannst du das ein bisschen besser einordnen, aber es ist eine meiner Vermutungen. Ja.
Erstmal begrüßen wir dich, Hans. Vorhin warst du noch nicht da. Schön, dass du da bist überhaupt.
Hallo.
Und Hans, vielleicht kannst du es gleich mit einbetten. Mir hat irgendein Vögelchen gezwitschert. Ich weiß nicht, wer es war. Du hast ja auch so eine Vergangenheit in einer Jugendorganisation, ne? Irgendwie habe ich da was gehört. Erleuchte uns.
Ja, ich habe. Und die beiden Aspekte, die gehören tatsächlich zusammen, also 68er oder Post-68er Zeiten und Bewegung und Jugendorganisation. Ich war in meiner Zeit als Student, also in den 70er Jahren, war ich in der Hochschulpolitik aktiv und zwar in einer Studentengruppe, die mit einer politischen Partei im weitesten Sinne verbunden war. Das waren die Juso-Hochschulgruppen. Für uns war relativ wichtig, dass wir komplett parteiunabhängig von Mitgliedschaft oder Pflichtterminen oder so waren. Also ich glaube, 90% derjenigen, die in dieser Hochschulgruppe mitgearbeitet haben, waren niemals Mitglieder der SPD und die allerwenigsten sind dann auch zur Parteiversammlung hingegangen. Aber es war so der Eindruck, dass man sagte, wir wissen ja, wir an der Hochschule können hier unsere Sachen durchsetzen, Studienreform, Mensapreise, Professoren ärgern oder so. Das kannst du alles an der Uni machen, aber wenn es gesellschaftlich, politisch relevant werden soll, da brauchst du dann einfach Organisationen außerhalb der Uni, die auch Zugang, wenn man so will, zu den Schalthebeln der Macht in der gesamten Gesellschaft haben. Und dann guckt man sich an, welche steht einem denn dann am nächsten von denen, die einem alle fernstehen. Und das war dann in dem Fall eben für diese Juso-Hochschulgruppen war das die SPD. Das war in den 70er Jahren eben auch die Zeit, als Willy Brandt eine große Hoffnungsfigur, eine Vision war für sehr viele Menschen. Das hat was damit zu dieser Satz, mehr Demokratie wagen, mit dem die sozialliberale Koalition unter Brandt 69 angetreten ist. Das war in der Tat ein kompletter Neuaufbruch, die 60er Jahre. Es war eine Auseinandersetzung mit der Elterngeneration und nicht nur mit den Eltern als Figuren, mit häufig autoritären Vorstellungen, sondern das war eben die Generation, die Elterngeneration, die den deutschen Faschismus noch miterlebt hatten. Viele waren auch in der einen oder anderen Weise in dem System aktiv oder als Mitläufer oder als Betroffene verankert, verwurzelt, betroffen, wie auch immer. Und es war, man mag das glauben oder nicht, das Thema deutscher Faschismus war zwischen 1945 und eigentlich Mitte der 60er Jahre ein Tabuthema. Darüber wurde weder öffentlich diskutiert und in den Familien auch sehr wenig. Die Frage, was hat Papa eigentlich im Krieg gemacht? War meine Mutter BDM-Mädchen? War irgendjemand in der NSDAP oder so? Es wurde tabuisiert. Und das waren kulturelle Brüche zwischen den Generationen, die mit den politischen Verhältnissen zu tun haben. Und die 68er-Bewegung hatte ihren wirklichen inneren Kern darin, dass sie diese Auseinandersetzung mit der Generation der eigenen Eltern und deren politischer Vergangenheit geführt hat. Und deswegen ist das, was du eben gesagt hast, dass die Unterschiede zwischen Jugendlichen jetzt und euren Eltern, die sind vermutlich viel weniger konfrontativ, als das damals sicherlich der Fall gewesen war. So, und also das war der Aufbruch, der mit 68er Generation tatsächlich ein Aufbruch war. Und dann war damals aber auch etwas, und da knüpfe ich an Klaus Hochelmann an, der hat ja gesagt, Parteien müssen Bewegung sein oder Bewegungsangebote machen. Das ist eine uralte Thematik von politischen Parteien. In den 30er Jahren sprach man davon, dass die Parteien sogenannte Vorfeldorganisationen haben. Das waren zum Teil Sportvereine, das waren zum Teil Freizeitvereine. Die waren mit den Parteien und ihren, wenn man so will, Ideologien und Idealvorstellungen verbunden. Und die 68er-Generation, die sich ja konstituiert hat, als außerparlamentarische Opposition dann auch noch, also explizit außerhalb des politischen Systems, auch außerhalb von Parteien. Die hat sich dann aber nochmal nach 69 weiterentwickelt. Da gab es dann die These vom Marsch durch die Institutionen. Und da sind dann auch wieder Mitglieder oder Teilnehmer der 68er in Parteien reingegangen. Das heißt, das, was Hochelmann jetzt beschrieben hat, was Parteien als Angebot, mindestens als Hoffnung eigentlich anbieten müssen, damit junge Leute, die was verändern wollen, sagen, ja, da gehe ich mal hin. Das galt vor 50 Jahren, es galt auch vor 100 Jahren und es gilt auch heute, nur eben in ganz anderer Weise. Und ein letzter Punkt, wenn ich den da noch sagen darf, weil ihr gesprochen habt, auch über, wieso kann die, macht die AfD das so viel effizienter und warum ist eigentlich bei jungen Leuten bei der letzten Bundestagswahl die FDP zweitstärkste Kraft geworden. Beides finde ich überhaupt nicht verwunderlich. Verwunderlich wäre, wenn es anders wäre. Ich fange bei der FDP an. Es gibt, glaube ich, für junge Menschen sozusagen zwei Wertrichtungen, die für die eigene soziale Existenz wichtig sein können. Das eine ist eine solidarische Vorstellung von Gesellschaft, die was mit Gemeinschaft zu tun hat, die was mit Nachhaltigkeit, mit Solidarität zu tun hat. Und das andere ist eben eine Form oder die Perspektive individueller freiheitlicher Selbstverwirklichung. Und für das eine stehen dann eben eher die Parteien der, ich sage es jetzt mal, versammelten Linken, die das Solidarangebot machen. Und für das andere steht eine Partei wie die FDP. Und die FDP ist sozusagen der Hoffnungsträger für die Vorstellungen von eigener Existenz, die sagen, ich will was aus mir machen, ich bin ich. Ich will reich werden, ich will Kohle machen. Und wenn dann eine Partei ist, die sagt, wir sorgen dafür, dass dir da möglichst wenig Hindernisse und möglichst wenig Vorschriften im Weg stehen, ja, das ist dann doch mein Laden. Da brauchst du gar keinen geschickten Lindner oder so, der verkörpert das. Aber es geht, glaube ich, um die Idee, die dabei Menschen wirkt. Und deswegen finde ich das nicht verwunderlich, sondern selbstverständlich, dass die, dass bei jungen Menschen die FDP relativ diese neben den Grünen die zweitstärkste Kraft ist. So. Und der allerletzte Punkt, den ich machen wollte, ist zur AfD. Die AfD kann Social Media viel besser bedienen, weil sie Politik macht, die nichts sozusagen mit Seriosität und Reflexion zu tun hat, sondern die nur guckt, wo kann polarisiert und skandalisiert werden. Und Social Media sind ideal dafür, für nicht zu begründende, sondern nur in der Heftigkeit polarisierende Kürzestformeln. Ja? Du alte linksgrün versiffte Sau. Mehr musst du ja gar nicht sagen. In vielen Varianten. Diese ekelhaften, schmutzigen, wie nennt Weidel das dann, Messermänner und Kopftuchmädchen und so, sollen hier raus. Das ist politischer Inhalt und politischer Stil dieser Organisation und ihrer benachbarten Organisationen. Und der ist Social Media kompatibel. Besser als alles andere. Deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass die da so erfolgreich sind. Und wenn man sagen will, nee, wir wollen aber mit einem reflektierten Diskurs dagegen gehen, das, glaube ich, kriegt man nicht über TikTok hin, sondern da musst du dann sagen, die Alternative besteht darin, dass wir uns wirklich Zeit nehmen und Diskussionen gründlich führen. Und für mich ist zum Beispiel der Podcast, den ihr hier macht, das ist die Alternative zu AfD, Social Media, Kurzkack-Kams. Sorry, dass ich das so lang war.
Ach nee, alles gut. Aha, willst du erstmal darauf direkt reagieren, weil ich hätte noch so noch was Allgemeineres auch.
Ja, ich würde nur gerne darauf reagieren. Es verändert tatsächlich meine Perspektive. Ich hätte eher gedacht, dass junge Menschen noch mit solidarischen Vorstellungen in die Politik, ins politische Geschehen reingehen und sich der selbstverwirklichende Gedanke erst Mitte des Berufslebens stellt, aber so wie du es erklärt hast, ergibt das durchaus Sinn. So habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich wollte noch eine positive Sache herausstellen, und zwar was die Podcasts betrifft. unabhängig von der ganzen Polemik auf Social Media kriege ich das immer wieder und auch verstärkt mit, dass viele in meinem Umfeld doch Podcasts hören und gerade junge Menschen Podcasts hören. Ja, von Eltern kriege ich oft eher zu hören, ach, wo ist die Zeit und so, und ich kann das auch gut nachvollziehen. Umso schöner finde ich es, wenn ja gerade Studierende in meinem Umfeld oder auch Nicht-Studierende mir sagen, ja, ach, der oder der Podcast, den kann ich dir wärmstens empfehlen, den höre ich immer auf dem Weg zur Uni, zur Arbeit, sonst wie. Und ja, das ist was total Wichtiges. Trotzdem ist Social Media Präsenz extrem wichtig und ich glaube, dass man das auch hinbekommen kann, ohne sich AfD-like auszudrücken. Mit Inhalten, mit ja sicher kürzeren Schlagwörtern. Aber am Ende gibt es oft trotzdem die Möglichkeit, längere Texte zu schreiben oder auf Links zu verweisen. Und das Angebot kann man ja nur darlegen. Und je nachdem, also es kann immer noch jeder für sich selbst entscheiden, ob er oder sie es nutzt oder nicht. Aber wenn das verbessert werden würde, wäre, glaube ich, den Jugendorganisationen schon geholfen.
Ich lasse mich da nur ganz kurz drauf eingehen. Ich wollte es auch nicht so verstanden wissen, dass ich sage, lass das, das hat gar keinen Zweck mit TikTok oder sonst was. Mhm. Ich wollte nur darauf hinweisen, warum die AfD oder die AfD-Positionen und Politik und der Stil so sehr geeignet sind für diese Medien. Die haben sozusagen da einen natürlichen Startvorteil, der in ihrer Skrupellosigkeit, in ihrer Reduziertheit und so weiter liegt, dass man deswegen nicht sagen darf, nee, dann machen wir es eben nicht. Das wäre falsch verstanden. Aber man muss verstehen, worin deren Erfolg begründet ist.
Es ist auch super einfach. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie man damit umgehen sollte, als andere Jugendorganisationen reagieren, nicht reagieren, kopieren ist keine Option, das ist klar. Das ist schwierig.
Ich glaube, du stehst auch vor so einem zentralen Problem. Also Hans hat zwar gerade gesagt, dass jetzt das, was wir hier produzieren oder viele andere Podcasts, die es ja auch sehr gut machen, aber sind wir mal ehrlich, die Längen, die wir hier hinlegen, oder Hans weiß es selber, der Aufwachen-Podcast hat 5 Stunden, spricht jetzt nicht jeden an, sondern die Spanndauer, also die Werbebranche sagt, irgendwas bei 40 Minuten ist die Idealdauer für einen Podcast oder für so ein Audioprodukt. Ja, da sind wir mit dem Intro fertig. So betreibe ich jetzt mal so. Ist eins schlimm, ist es nicht. Aber so ein bisschen ist es schon. Und da bist du in so einem Spannungsverhältnis. Also ich behaupte immer, so ein Podcast, der 40 Minuten geht, der kann nett gemeint sein, er wird nie eine Tiefe, also vielleicht gelingt's, aber meistens keine Tiefe erreichen. Und dann wird's halt kompliziert. Das wissen wir hier selber. Wir stellen ja manchmal selber fest, nach einer Stunde 30, wie sind wir nicht weit vorangekommen? So, insofern, das ist das Problem. Du hast eine Gruppe, die das hört, oder anderen Medien, die es konsumiert, deren Aufmerksamkeitsspann halt abnehmen. Nicht ohne Grund diskutiert man im Sport zum Beispiel darüber, so ein Fußballspiel darf nicht mehr 90 Minuten gehen, sondern sollte noch 60 gehen. Am besten mit Pausen, wo man dann noch die Spieler auf Klo begleitet oder so. So, sowas gibt es ja auch in Diskussionen. Einfach nur, weil man feststellt, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr da. Und dann wiederum ist das, was Hans sagt, ja wiederum wie immer, ein sehr guter Punkt, dass dann letztlich diese Punkte so passen und so entsprechend ansetzen können. Das vielleicht noch als meine kleine Ergänzung an der Stelle.
Stunden okay. Vorlesungen am Stück sind auch sehr empfehlenswert. Ich fühle mich gerade von Ihren Worten sehr abgeholt und ja.
Ich habe nur einen kurzen Satz dazu, das ganz kurz so. Ich bin für Shorts vom Podcast, so 1-Minuten-Shorts und so, die dann nochmal auf Social Media hochladen. Also ich würde mir das auch anhören, aber ich höre auch die ganze Länge.
Ja, aber darf ich mal ehrlich sein, ich finde das immer Quatsch. Also es gibt von diesem Podcast Die Lage, den ich sehr gerne höre, weil er so ein bisschen News zusammenfasst und einordnet. Die haben so eine Fassung, die ist so halb so lang. Die kannst du in eine Tonne treten. Da fehlt die Hälfte, da sind keine Inhalte da, das ist oberflächliches Blabla.
Okay, also wir wollen jetzt hier nicht schlecht über andere.
Nein. Die Originalfassung ist immer sehr gut. Dementsprechend, ich habe nichts gegen den lieben Ulf Burmeier gesagt. Kommt bald zu uns. So, wird erst du da. Sorry.
Herzlichen Glückwunsch, das freut uns alle. Ein Satz noch zu dem FDP-Aspekt. Ich glaube, dass auch gerade die Pandemie da eine Riesenrolle gespielt hat mit dem Aspekt Freiheiten von jungen Menschen, ganz klar.
Ja.
Dann, dass Inhalte von der AfD auf Social Media besser funktionieren, ist leider klar. Populistische, einfache Inhalte sind immer besser für Social Media. Aber ich glaube, das haben ja auch die letzten Wochen so ein bisschen gezeigt, dass wenn man sich vielleicht so ein cooles Instagram-Format mit Instagram-Reels überlegt, mit Fragen und dann noch ein koffeinhaltiges Getränk ins Bild stellt, dann kann das schon ganz gut funktionieren. Dann kann man dort auch irgendwie komplexe Themen, die an sich sehr, sehr schwierig sind, mal kurz runterbrechen und dann muss natürlich eine weitergehende Beschäftigung damit erfolgen. Das ist vollkommen klar. Wird ja jetzt auch verstanden, was ich da für einen Witz gemacht habe. Das ist klar und das müssen Parteien leisten. Das ist natürlich anstrengender und arbeitsintensiver als einfach nur, keine Ahnung, einen Redenausschnitt von Stefan Brandner hochzuladen, wie er Kevin Kühnert fragt, was eigentlich seine Studienabschlüsse sind, wenn es um Mietrecht geht. Also das ist ja wirklich komplett irrelevant. Stefan Brandner sowieso, also Stefan Brandner sitzt ja im Rechtsausschuss und ich mache ja gerade mein Praktikum bei einer Abgeordneten, die auch im Rechtsausschuss sitzt. Der stellt die dämlichsten Fragen, die du jemals gehört hast. Das ist wirklich unfassbar, aber das ist nur eine kleine Anekdote am Rand. Dann wollte ich nochmal, kurz die Lanze brechen für politische Parteien und für politische Jugendorganisationen, weil ich glaube, ich will jetzt nicht auf so einer negativen Note irgendwie enden. Also erstmal, ganz, ganz wichtig, man muss sich nicht mit einer Partei zu 100% identifizieren. Ich identifiziere mich auch nicht zu 100% mit der SPD. Ich finde auch, dass wir den Kanzler mal wachrütteln müssen. Ich finde auch, dass von der SPD endlich wieder linkere, sozialere, gerechtere Politik gemacht werden muss. Es gibt einfach gewisse Sachen, die man mitträgt und gegen die man dann trotzdem gegenarbeitet. Es gibt gewisse Sachen, wegen denen ich nicht austreten würde. Es gibt aber auch nicht Sachen, wegen denen ich austreten würde. Wenn die SPD morgen anfangen würde, so eine rassistische Scheiße zu labern wie Friedrich Merz, wäre ich raus. Weil da muss man halt irgendwann für sich selber abwägen, ob man da noch gegenarbeiten kann, ob man die Macht hat und auch das Kapital, dem was entgegenzusetzen oder ob es halt vorbei ist und man irgendwie was Neues versuchen muss aufzubauen, wie es ja Oskar Lafontaine damals auch versucht hat. Das ist euch erstmal ganz, ganz wichtig, weil man wird nie eine Partei finden, mit der man sich zu 100% identifiziert. Das ist einfach unmöglich. Aber dafür leben wir nun mal in einer pluralistischen Gesellschaft. Die Parteien müssen halt so einen Rundumschlag irgendwie anbieten können. Und deshalb, ja, engagiert euch, tretet ein. Das ist auch explizit an alle, die heute hier als GasthörerInnen dabei sind. Habt keine Angst. Geht zu irgendwelchen parteipolitischen Jugendorganisationen. Es ist mir egal, ob es die Jusos, die Julis, die GJ, die Junge Union, Linksjugend Solid, wenn Sarah Wagenknecht raus ist und diese ganzen, die in der Linken mal vor langer Zeit falsch abgebogen sind, auch, dann ist das auch noch eine coole Partei, die gute linke Politik machen kann, wenn sie es möchte. Engagiert euch, habt keine Angst, weil wir müssen uns die Räume nehmen, weil wenn wir uns die Räume nicht nehmen, werden sie uns auch nicht gegeben. Es wird niemand zu euch hingehen und euch fragen, hey, hast du nicht Lust, mal hier mitzumachen und damit zu machen? Du musst hingehen, du musst es auch einfordern, weil wir haben ein Recht daran, beteiligt zu werden. Beteiligung von Jugendlichen ist Pflicht in Deutschland. Das steht nicht umsonst in Kommunalverfassung etc. Und deshalb einfach mitmachen, kritisch nachfragen, Fragen stellen. Und wenn du dann den Generalsekretär fragst, was eigentlich für junge Leute geplant ist im Wahlprogramm und er dir antwortet mit, wir müssen die Alten zur Wahl ohne kriegen, dann nochmal nachfragen und nochmal nachfragen und nicht locker lassen und nicht zulassen, dass wir Parteien aufgeben, weil wenn wir anfangen, Parteien aufzugeben, dann werden die Parteien, die mit populistischen Inhalten Leute anziehen, immer, immer stärker. Und am Ende ist es auch einfach eine Frage, ob wir uns zur Demokratie bekennen, ob wir für diese Demokratie einstehen. Und in einer repräsentativen Demokratie, die mit einem Parlament funktioniert, funktioniert es nur mal über Parteien. Deshalb habt keine Angst, wirklich. Es passiert euch nichts Schlimmes. Man lernt so, so vielen Parteien. Man muss auch nichts wissen, um in eine Partei einzutreten. Du musst kein krasses Politikwissen haben. Man lernt dort viel. Da gibt es ältere Leute, die einem Sachen beibringen. Man kann coole Seminare mitmachen. Man findet so, so gute FreundInnen. Ich glaube, einige meiner allerbesten Freunde sind in Parteien, gerade bei den Jusos. Menschen, ohne die ich niemals wieder leben möchte. Praktisch so eine zweite Familie fast. Und insofern, ich kann es nur jedem aus ganzem Herzen ans Herz legen.
Ja, das war der Dauerwerbeblock und ich möchte nur noch kurz ein Bild, was mir eben eingefallen ist, einschieben. Wenn wir uns vorstellen, Gesellschaft ist eine große Gemeinschaft von Menschen, die auf einem Dampfer zusammensitzt und durch die Zeiten und Verhältnisse schippert, dann sind Parteien so etwas wie der Maschinenraum dieses Dampfers. Da wird entschieden, mit welcher Geschwindigkeit, mit wie viel Speed geht es? Es wird nicht unbedingt sofort im Maschinenraum der Kurs festgelegt, aber da sitzt der Motor, da sitzt der Antrieb. Und ohne Antrieb gibt es überhaupt keine Fahrt, keine Richtung, kein gar nichts. So, und Maschinenräume sind schmutzig, heiß, es stinkt, man macht sich die Finger dreckig. Wer geht freiwillig? Sie sind nicht das Sonnendeck und sie sind auch nicht die Kapitänsbrücke. Wer sollte, warum in den Maschinenraum gehen? Man kann in den Maschinenraum gehen, freiwillig in diese schmutzige, stinkende Hölle, weil man sagt, Mir ist es aber wichtig, ich will, dass dieser Dampfer Fahrt aufnimmt. Und verdammt nochmal, dann gehe ich da rein und schraube an den Maschinen und sorge dafür, dass an den richtigen Stellen geölt wird, dass das Ding, dass die Maschine den Dampfer in Bewegung setzt. Es kann aber auch sein, dass du sagst, und da bitte ich jetzt die Symbolik zu verstehen, dass man sagt, ich finde einfach Maschinen so geil, dass es mir so viel Spaß macht, einfach an der Maschine zu arbeiten. Die Ästhetik der Maschine, die Ästhetik des politischen Prozesses, die Ästhetik, die Lust, ein Ding, eine Idee in Bewegung, in Erfolg umzusetzen, das ist ein eigener Wert. Und ich kenne euch ja nicht so ganz genau, aber ich habe den Eindruck, dass Richie jemand ist, der sozusagen aus Lust am Maschineölen diese Parteiarbeit, den Maschinenraum, gar nicht als schmutzige Hölle erlebt, sondern als einen Ort, wo er sehr gerne hingeht, weil der, und da bin ich jetzt wieder bei Hochelmann, der hat gesagt, das muss den Leuten etwas bringen. Ja, dir bringt das was. Und JS ist, glaube ich, in ihrer Weise auch eine, der dieser Maschinenraum höchstpersönlich etwas bringt. So, und wenn man jetzt fragt, wie bringt man Menschen dazu, dass sie in diesen schmutzigen Maschinenraum reingeht, dann sind wir wirklich bei der Frage, dass Menschen für sich selbst oder wenn man als schon im Maschinenraum tätiger Maschinist oder Maschinistin sagt, ich möchte hier gerne noch ein paar Kumpels reinholen, dann bitte überlegen, was wäre der Nutzen, den diese Arbeit in diesem dunklen, schmutzigen Maschinenraum dieser jeweiligen Person bringen kann. Und wenn man das findet, dann sind wir bei dem, was Hohlmann sagte, es muss sich lohnen, es muss etwas bringen.
Also bist du quasi bei Politikorgasmen, richtig?
Das ist eine kühne Übersprungshandlung, wäre jetzt nicht meine Wortwahl. Lust schon, aber also Orgasmus ist ja dann nochmal eine ganz besondere Form und eigentlich ja nicht mehr steigerungsfähig. Und ich glaube schon, dass gegenüber dem Parteibetrieb es dann doch immer noch Steigerungsmöglichkeiten von Lust gibt.
Da hast du recht. Ich habe nur versucht, deine Metapher noch weiter zu spinnen, als man sie vielleicht hätte spinnen sollen.
Ja, sagt ja mehr über dich als über meine Metapher.
Du hast dann mit der Metapher angefangen.
Insofern. Aber nicht mit dieser Interpretation. Alles gut.
Alles gut, okay.
Okay.
So, ich würde das Wort nochmal an Richie zum Schluss geben, auch wenn sein Bild eingefroren ist, aber vielleicht kann er trotzdem sprechen. Richie, hörst du uns noch?
Ja, ich höre euch. Ist mein Bild echt eingefroren?
Ja, aber du kannst trotzdem sprechen.
Okay, gut. ich bin im Maschinenraum stecken geblieben. Um bei der Metapher zu bleiben, wollte ich vielleicht noch sagen, also die Lust kommt auf jeden Fall in Wellen eher, würde ich sagen, weil es gibt schon sehr, sehr viele Dämpfer, die man da bekommt. Aber ja, das liegt wahrscheinlich schon eher an meinem Engagement dazu. Ich wollte nur noch mal sagen, oder das abschließend noch mal einordnen, weil wir ja so viel über verschiedene Meinungen gesprochen hatten. Ich glaube, was das Wichtigste ist und was auch dem, was Hans gerade gesagt hat, noch mal unterstreicht, ist, glaube ich, dass es extrem in der Zeit, in der wir gerade leben, und das ist vielleicht auch dann die nächste Überleitung zum nächsten Thema, wo die Mitte-Studie gestern oder heute rausgekommen ist, wo man halt gesehen hat, dass der Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft halt rapide angestiegen ist, was für mich jetzt nicht so als betroffene Person jetzt keine große neue Revelation war oder so. Ich bin da nicht heute aufgewacht und habe gesagt, oh mein Gott, ist ja jetzt alles krass. Ich und viele, viele meiner Freunde und Bekanntinnen haben das schon sehr lange mitbekommen. Dass das große Problem meiner Meinung nach, und das sagen auch viele marginalisierte Personen, anderweitig nicht das Problem der 8% sind, die jetzt anscheinend rechtsextreme Tendenzen haben in diesem Land, sondern eher der Rest, der dem einfach eben nur zuguckt oder dem oft nicht so viel entgegensetzt halt in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es halt auch schön und egal, in welchem Maschinenraum man geht, um bei der Metapher zu bleiben, egal ob bei diesmal fange ich mit den Grünen an, bei CDU, FDP und so weiter und so fort, SPD selbstverständlich auch. Ich glaube, es geht überhaupt darum, dass man auch als junge Person überhaupt in irgendeiner Form bei den Demokratinnen halt ist oder bei den demokratischen Parteien und sich da in irgendeiner Form einsetzt, weil sonst eben die nicht-demokratischen Parteien die Überhand gewinnen in unserer Gesellschaft und nicht nur im politischen Prozess, sondern wirklich auch im gesellschaftlichen Zusammenleben, auf der Straße und so weiter. Und das ist, glaube ich, der größte Appell, weswegen sich junge Leute mehr in diesen dreckigen Maschinenräumen einsetzen sollten.
Ja, volle Zustimmung. Diesen Appell kann man nichts mehr hinzuwenden. Insofern, ja, herzlichen Dank für diese Behandlung. Ich glaube, wir haben versucht, das vielschichtig zu betrachten. Vielleicht heute ein bisschen strukturloser als sonst, aber trotzdem haben wir ganz viele Aspekte angesprochen und haben, glaube ich, auch erkannt, dass es die alte Metapher von Weber weiterhin gilt, dass es halt schwierig ist in der Politik, aber es ist trotzdem wertvoll, daran zu arbeiten und zu wirken. Ja, Richie, schön. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Du kannst ja gerne noch bleiben, wenn du möchtest. Ich schmeiß dich nicht raus. Aber danke, dass du zumindest zu diesem Thema mit uns heute so intensiv gesprochen hast und in Symbiose mit JS uns in die Juso-Welt eingeführt hast.
Ich habe zu danken, das war toll.
Ja, also bleib gerne dabei, wenn du möchtest. Als Gesprächspartner bist du gerne dabei. Gut, okay, und dann hat ja Richie gerade schon Überleitung gebaut. Eigentlich könntest du das Ding ja auch moderieren, also gerne, ich lehne mich gerne zurück. Nämlich mit dem Verweis auf die Mitte-Studie, die rauskam. Nicht, dass wir über die Studie sprechen wollen, sondern dass die Studie ist quasi Ausdruck dessen, was im Intro zu hören war. Im Intro war zu hören der liebe Herr Aiwanger, der ja stark in der Diskussion stand. In der Diskussion stand wegen eines angeblichen, er hat es ja nicht abgestritten, er hat es irgendwann zugegeben, angeblichen Umgangs mit einem, ich lasse es mal ganz vage, Pamphlets, was er nicht verfasst hat. Verfasst hat es ja angeblich sein Bruder. Er hat es ja bloß zufälligerweise in der Tasche getragen und dann wurde er entdeckt. Und ihr habt es alle mitbekommen. Es ging letztlich um antisemitische Vorwürfe und eigentlich noch mehr. Es ging ja auch um puren Menschenhass und Umgang damit. Und der Fall Aiwanger steht dabei irgendwie beispielhaft für eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, die man diskutieren kann. Weil nicht nur, weil wie Aiwanger und wie die CSU damit umgegangen ist, interessant ist, sondern auch wie die CDU damit umgegangen ist. Und dann kann man den Querverweis zur Mitte-Studie irgendwie herstellen, was das überhaupt unsere Gesellschaft sagt. Und das soll so ein bisschen unser zweites Thema sein. Wir wollen so ein bisschen den Fall Aiwanger exemplarisch nehmen für einen, ich habe es mal politischen Rechtsruck genannt, oder den Umgang damit, ohne dass jetzt die AfD so stark in den Fokus rückt, weil wir die in der nächsten Ausgabe intensiver betrachten wollen. Aber ganz drumherum kommen wir, glaube ich, nicht. Und ich würde vielleicht mal ganz vage anfangen. Der Fall Aiwanger, den haben, glaube ich, alle mitbekommen und den Umgang damit auch. Es war ja das dominierende Thema. Und jetzt weiß ich ja gleich, dass es ein paar gab, die ja auch ganz stark Gedanken dazu hatten. Mich würde einfach erstmal interessieren, wie habt ihr diesen Fall wahrgenommen, den Umgang damit, als so ganz offene Frage und dann so ein bisschen natürlich gerne den Blick auch schon darauf werfend, ja, was bedeutet der Umgang mit diesem Fall eigentlich für unsere politische Kultur in Deutschland? Weil das ist ja so ein bisschen der Punkt, der zwangsläufig da dran hängt, wenn man sich anschaut, wie damit umgegangen ist, wie er damit umgegangen ist und welche Folgen es quasi hatte. Und RB, du kannst gerne starten.
Also, ich muss sagen, generell das Ganze hat sich wieder wie eine Art Fiebertraum angefühlt. Also was da alles an Entscheidungen gekommen sind. Am Anfang hieß es, oder, oh Gott, ich kann es noch gar nicht mehr wieder richtig zusammenbringen. Auf jeden Fall weiß ich, dass Aiwanger nicht mehr wusste, ob er es selber geschrieben hatte oder keine Ahnung. Er hat so viel vergessen. Also ich möchte ja nichts sagen, aber ich glaube, ich könnte von 25 Fragen vielleicht ein bisschen mehr als ein oder zwei konkret beantworten. Tatsächlich hatten wir zu dem Fall Aiwanger vor drei Wochen, einen sehr interessanten Vortrag bei mir im PB-Leistungskurs, der tatsächlich auch mit dem wundervollen Herr Karbisch ist. Das ist so jetzt momentan mein Hauptbezugspunkt dazu. Und generell diese ganze Geschichte ist so absurd, allein schon von dem Fall, was ist passiert? Irgendein Spitzenpolitiker der bayerischen Landesregierung hatte in seiner Jugend einen Zettel geschrieben, der definitiv sehr antisemitische Inhalte drin hatte. Dann anfangs hat er sich gar nicht geäußert, dann hieß es, auf einmal war es mein Bruder. Und generell war das Ganze irgendwie so sprunghaft, dass ich persönlich nicht sagen kann, kann ich nicht mit vollem Gewissen sagen, da steckt nichts dahinter. Das war wirklich nur so ein etwa, der hat es eingesammelt, wollte es wegschmeißen, aber wurde erwischt damit. Das sehe ich einfach nicht mehr. Und im Endeffekt, wenn wir uns angucken, wie Aiwanger davor und danach aufgetreten ist und währenddessen, das ist ja so eine ekelhafte PR-Aktion gewesen. Das ist so widerlich, mit was für ein Stammtischparolen der teilweise dort dann in Bierzelten rausgeklatscht hat. Also das ist wirklich unvorstellbar. Und was mich aber mit am meisten aufregt, ist einfach der Fakt, dass die CSU und insbesondere Markus Söder in diesem Fall einfach klein geblieben sind. Und das ist einfach eine Frechheit, weil dazu muss man sich äußern, wenn es eben der, wie nennt man die Stelle nochmal von Aiwanger?
Vizeministerpräsident.
Genau.
Vielen Dank, Ministerpräsident, genau. Dass da Markus Söder nichts gesagt hat dazu, finde ich einfach eine Frechheit. Also nur so in etwa, ja, wir klären auf, aber danach, glaube ich, hat er fast nichts mehr wirklich gesagt. Generell, also im Endeffekt sehe ich so, Aiwanger hat definitiv sehr vorgeladenes antisemitisches Gedankengut, aber das gibt er nicht preis, weil er ist nicht dumm. Und generell die ganze Aufklärung war, ich weiß nicht, da hätte man härter durchgreifen müssen. Ganz einfach.
Was war nochmal die Frage am Anfang, wie wir das empfunden haben?
Na, es ist so ein bisschen diese wahrgenommen und dann gerne der Blickrichtung, wie ihr den Umgang damit einschätzt. Also so ein bisschen die Querseite.
Ja, ich habe es wahrgenommen als die Freien Wähler sind eine rechte Partei. Das war mir schon vorher klar. Ich habe es wahrgenommen als Bayern ist ein Bundesland, was, also da passieren die wildesten Dinge. Bayern ist eine ganz, 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 ganz wilde Geschichte. Und ich habe es wahrgenommen als, ich glaube, es gibt in der Politik sehr, sehr viele OpportunistInnen. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, kommt mit dem Berufsstand einher. Das ist auch gar nicht prinzipiell verwerflich. Aber Markus Söder setzt dem Ganzen wirklich, wirklich, wirklich die Krone auf. Also, es ist, ich würde mich schämen, wenn ich er wäre. Ich würde mich auch schämen, wenn ich Aiwanger wäre, aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde mich schämen, in dieser Landesregierung weiterzumachen. Ich würde mich schämen, zumal es ja ein Angebot gab von der SPD, dass man eine Minderheitsregierung tolerieren würde, bis sie ja neu gewählt wird, weil die Wahl ist wann? 8. Oktober oder ist es Hessenwahl? Ich weiß es gar nicht. Die Wahl ist auf jeden Fall demnächst. Beide. Und die CSU wird gewinnen. Beide sind am selben Tag. Hessen, Mensch, wird die SPD
haben nur weniger Erwartung.
Wird die SPD an zwei Tagen, an einem Tag zwei Niederlagen kassieren? Ich freue mich riesig auf den Tag. Ist auch so kurz vor meiner Klausur, das ist ja noch besser, dann habe ich ja richtig gute Laune. Ja, ich war null überrascht und die Brandmauer von CDU, CSU gibt es, wenn sie jemals gab, seit Jahren nicht mehr. Ich würde in Frage stellen, dass es sie jemals gab. Die CDU war gerade in Westdeutschland schon immer auch eine rechtere Partei. Eine rechte Partei, würde ich fast sagen wollen. Jemals aus meiner Sicht, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen an meinem politischen Kompass. Und ja, das zeigt einfach ganz, ganz klar diese Diskursverschiebung, die wir in Deutschland haben, dass man für sowas nicht zurücktritt, ist crazy. Und das, wofür Männer alles sich zurücktreten müssen, das ist ja nochmal, ich will jetzt da gar keine so eine feministische Perspektive mit reinbringen, aber ich würde das da schon mit reinlesen. Weil wenn in der Bundesregierung eine Ministerin zurücktritt wegen Urlaub, was auch, ich will nicht sagen, dass das ungerechtfertigt war und das gar nicht in Frage stellen, aber da ist ja schon einfach ein Ungleichgewicht da. Und dass dieser Mann da sich es immer noch rausnimmt, zu sagen, nein, ich bleibe hier der Vizeministerpräsident. Crazy. Und dickes F an die CSU und dickes F an Markus Söder. Sie werden dafür leider wahrscheinlich nicht so bestraft werden, wie sie es verdient hätten. Und das macht mir Sorge für die Zukunft von Deutschland.
Ja, okay, dann starte ich mit meiner Perspektive darauf. Ich habe den Diskurs in Deutschland selbst nicht mitbekommen. Ich hatte erst vereinzelt Schlagzeilen im Urlaub zu dem ganzen Thema gelesen, dann auch Artikel. Und ja, mein erster Gedanke war, ach, wieder irgendwer in Bayern, der ein bisschen zu viel Bier getrunken hat und ja, dann im ungünstigen Moment was Ungünstiges gesagt hat. Als ich dann das Pamphlet tatsächlich gelesen habe, den Inhalt, ist mir auch die Kinnlade runtergefallen, so wie RB auch. Und da konnte ich mir dann überhaupt gar nicht mehr vorstellen, wie diese Person, also wie Aiwanger überhaupt in seine Position geraten ist, wie er Vizeministerpräsident werden konnte. Ja, ob er das jetzt geschrieben hat oder nicht und wie die Umstände sind, das hat er mir ja geschildert, das können wir auch nicht genau zusammenpuzzeln. Fakt ist, ich stimme JS zu, ja, Ewigkeiten zu warten, wie Söder es getan hat, bevor da überhaupt irgendeine Klarstellung kam, ist nicht in Ordnung. Und das zeigt auch, wie instabil die Koalition zwischen beiden ist. Wenn man sich Aussagen von Söder über Aiwanger durchliest vor wenigen Jahren, dann sieht man ja auch, dass sie an sich in Konkurrenz zueinander stehen und es schon noch Grenzen gibt zwischen beiden Personen und politischen Einstellungen beider Männer. Aber sie sind durch diese Entscheidung Söders Aiwanger zu behalten, ja, stark verschwommen. Und ich finde, das ist ein Zeichen für, oder dass es die CSU auch sehr stark nach rechts rücken lässt. Wundern tut es mich weniger, dass es in dem Ausmaß passiert, finde ich aber doch überraschend. Ja. Das sind so meine ersten Gedanken dazu gewesen.
Dann kann TM fortsetzen. Ich habe vorhin übrigens ordentlich versaut. Also TM ist einer unserer GasthörerInnen, der sich dann gleich beteiligt hat. Und ich habe dazu gar nichts gesagt vorhin. Tut mir leid. Du kannst gerne fortsetzen. Schön, dass du dich schon daran beteiligst.
Ja, nochmal, vermutlich hört man mich. Ich hoffe es. Ich möchte mal kurz darauf eingehen, dass wir jetzt gerade angesprochen haben, was Söder alles falsch gemacht hat. Jedoch wirft sich für mich immer die Frage auf, wie er denn eigentlich hätte ideal reagieren sollen. Wenn ich jetzt mal auf die Umfragen nach den oder die Sonntagsumfrage vom 5.9. in Bayern im Internet klicke, dann stellt sich da fest, dass die Freien Wähler 4 Prozentpunkte hinzugewonnen haben und das trotz dieser Affäre, die ja passiert ist. Und zumindest den Gedanken, hört man mich immer noch?
Ja, leicht hakst du, aber sprich einfach. Wir werden schon intervenieren, okay, wenn wir nichts mehr hören.
Ich hab zumindest den Gedanken, dass wenn Markus Söder sich klar dagegen ausgesprochen hätte, was er aus moralischer Perspektive definitiv hätte tun sollen, dass Aiwanger bzw. den Freien Wählern eher noch in die Karten gespielt hätte, weil sie sich dann eben ähnlich dem Verhalten von der AfD zum Beispiel dem Ganzen entgegenstellen gekonnt hätten und so vielleicht noch mehr Stimmen sammeln.
These steht im Raum. EN, willst du reagieren? Du bist die Erste, die in der Reihe wäre, wenn denn dein Internet das möchte.
Ich wollte eigentlich auf was anderes eingehen, aber das ist ein Punkt, den man jetzt auch sagen kann. Und zwar, was ich erschreckend fand zu der ganzen Thematik, war vor allem das Statement, das Aiwanger abgegeben hat, das wir ja auch gehört haben am Anfang. Das ist wirklich wie ein Zweitklässler, der von seiner Mama einen Entschuldigungstext in die Hand gedrückt bekommen hat. So im Sinne von, hier, du hast den und den geschubst und jetzt musst du vor der Klasse ganz kurz sagen, was du falsch gemacht hast und dich dafür öffentlich entschuldigen. Also wirklich mit so wenig Charisma, mit so wenig Grund und so wenig, man hat so sehr gemerkt, dass das nicht von ihm kam, dass das von irgendeiner PR-Agentur geschrieben sein muss oder whatever, aber wirklich einfach peinlich und da gehe ich eigentlich in allen Punkten bei JS mit.
War es das? Ja, okay, wundervoll. Ich würde noch mal ganz kurz auf das eingehen, was TM formuliert hat, weil das war genau mein Gedanke, den ich als nächstes äußern wollte. Das war auch Teil des Vortrages. Eben dieser Unterschied in den Wahlprognosen oder in den Umfragen. Und da denke ich mir so, ja, also es wurde erst so in zwei Teilen angezeigt bei uns, eben einmal 12%, dachte ich mir schon, ja, ist scheiße. Dann aber, dass es 4% mehr geworden sind. Ich würde nicht von dem Trotz reden, sondern ich habe leider die Vermutung, dass es ein gerade deswegen sind es 4% mehr geworden. Weil ich sehe nicht, warum eben trotz so einem Skandal eben auf einmal 4% neu dazukommen. Irgendwas muss sie mobilisiert haben. Ich bezweifle, dass es Aiwangers Charisma war, welches nicht unbedingt vorhanden war in dem Fall. Der hat einfach nur probiert rumzudonnern, wie ein kleines Kind, was gerade seinen Schnuller weggenommen bekommen hat. Und ich fand es auch interessant, für welchen Parteien das abgegangen ist. Ich glaube, 1% von CSU und dann einer von SPD und Grünen sogar ist weggegangen. Das war ganz absurd auch irgendwie. Weil wie kann es sein, dass jemand, der sich so antisemitisch äußert, Stimmen bekommt von Leuten, die, also CSU ausgenommen, die links sind? Also irgendwie ist es so die Frage, was ist da falsch gelaufen? Ich würde sagen, es liegt einfach an Bayern. Da ist das Wasser anders oder so, keine Ahnung. Irgendwie generell Bayern ist so das Florida von Deutschland. Also wer die Memes kennt, der kennt sie. Da drehen die Uhren auch andersrum, habe ich das Gefühl. Und also wirklich diese ganze Sache, die da passiert ist, ist so ganz absurd für jeden normal denkenden demokratischen Bürger dieses Landes.
Das glaube ich nämlich genau nicht. Ich glaube, das meine ich so ein bisschen mit Diskursverschiebung, dass Sachen sagbarer geworden sind. Vor 10, 20 Jahren hätte man das nicht gesagt. Und Gründe sind, zum einen, da war dieser ganze Schrecken und dieses ganze Menschenverachtende aus dem Zweiten Weltkrieg einfach noch wesentlich präsenter. Es ist crazy, wie schnell Menschen den Tod von Millionen Menschen vergessen und verdrängen können. Und die Sachen werden ja dadurch sagbarer. Das ist ja ein schleichender Prozess. Sachen werden immer, immer sagbarer und es gibt auch, und würde ich sofort unterschreiben, links der Mitte Menschen, die AntisemitInnen sind und die RassistInnen sind und die sich sexistisch verhalten. 100%. Da muss ich in meiner eigenen Partei nicht lange suchen, da muss ich auch, keine Ahnung, ist Boris Palmer noch Mitglied bei den Grünen? Ich weiß es nicht mal, er ist mir so egal, aber er, der jetzt ja anscheinend mit Sarah Wagenknecht mal ein kleines Kaffee-Date hatte, ist ja auch wunderschön, toll, die beiden, da haben sich auch zwei gefunden. Diese Menschen gibt es überall. Und diese stückweise Diskursverschiebung, die Öffentlichkeit reagiert immer anders und immer weniger Entsetzen und immer mehr Verständnis. Und so wird das Stück für Stück abgebaut, weil man hat ja auch in den Medien teilweise wirklich Verständnis gelesen, irgendwie, dass, ja, er ist ja viel älter heute, bla 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 bla. Über den Umgang kann man mit Sicherheit streiten, aber dass da nicht einfach eine klare Verurteilung stattgefunden hat, gerade von der Ebene der Parteispitze. Also erwarte ich schon von einem Friedrich Merz, der den Anspruch hat, irgendwann mal Bundeskanzler zu werden, beten wir alle, dass das niemals wird. Erwarte ich schon, dass er es hinkriegt, sich klar gegen Antisemitismus zu äußern. Also das ist ja wohl das Bare Minimum für eine Nation, die einfach eine riesige historische Schuld trägt in diesem Bereich. Und dieser ganze Punkt von wegen, wenn man sich dagegen stellt, dann kriegen die noch mehr Stimmen und so bla bla, das ist Bullshit. Also das ist ja genau das, was nicht passieren darf. Das ist ja genau das, was ich meine mit Opportunismus. Dass man aus purem Opportunismus und aus purem politischen Machtanspruch sich einfach demokratischen Grundboden verlässt und einen demokratischen Konsens, in dem wir uns alle bewegt haben, in dem wir alle gesprochen haben über Jahrzehnte, der wird langsam aufgeweicht. Der ist schon lange aufgeweicht, aber der wird immer und immer und immer weiter aufgeweicht. Und wenn sich dann der Ministerpräsident eines der größten Bundesländer Deutschlands es nicht hinkriegt, sich klar von seinem antisemitischen und auch rassistischen, auch sexistischen, einfach Arschloch-Vizekanzler zu distanzieren, dann sehe ich die Zukunft, glaube ich, sehr, sehr schlecht aus. Und genau deshalb darf das nicht passieren. Und da dürfen auch nicht so eine Überlegung von, die kriegen dann noch mehr Stimmen, dürfen da nicht vordergründig eine Rolle spielen, weil das führt zur Normalisierung. Ich sage es immer und immer wieder. Zusammenarbeit mit solchen Menschen führt zur Normalisierung dieser Positionen. Dann wird so suggeriert, dass sie auf einem demokratischen Boden stehen, dass sie unseren demokratischen Grundkonsens mittragen, dass sie unsere Werte mitteilen, und das tun sie nicht. Und das werden sie auch niemals tun. Und deshalb darf mit solchen Leuten nicht zusammengearbeitet werden.
Ja, dann sag mir mal, welche Medien haben das denn gut geredet?
Also bei der Bild-Zeitung habe ich das schon einiges gesehen an Schlagzeilen, was so in die Richtung ging. Und auch auf Twitter haben...
Jetzt hat die Bild-Zeitung sie abgeschnitten. Oder weiß ich nicht, kam der Boykott oder so. Oder der FDPler kam in die Ecke. Hoffentlich nicht. JS kommt zurück.
Springer
zu uns.
Hat infiltriert.
Ja, genau, so in etwa. JS, nee, komm zurück,
ich glaub,
zu uns.
Ja, die Belastung.
Ja, du warst nicht mehr da. Also, dein letztes Wort war nicht mehr zu hören. Wir dachten,
ja, das ist schwierig.
Wir dachten schon, du wurdest überfallen oder so.
Tut mir leid.
Vom Juli.
Ja, Hubert Aiwanger ist bei mir eingebrochen und hat mich angegriffen.
Nein, ich will dir da gar nicht widersprechen. Ich glaube, auch die Weltgruppe hat dem ja zugestimmt. Ne? Robin Alexander gab es so ein paar Leitartikel, die da auch so in die Richtung gingen. Ja,
Nein, keine Ahnung. Es findet ja schon eine Normalisierung dieser Position statt. Ja. Und ich sage jetzt nicht, dass irgendeine große deutsche Medienanstalt geschrieben hat, Antisemitismus ist okay. Aber das kommt ja auch manchmal zwischen den Zeilen durch.
Ja, ja. Also damit geht ja so ein bisschen auch einher, dass gewisse politische Spielregeln einfach nicht mehr akzeptiert werden. Du hast es richtig angesprochen, dieser Punkt des Rücktritts, der Umgang damit. Und dann verweise ich dann gerne einfach mal auf dieses Buch der beiden Harvard-Politiker, der beiden Harvard-Journalisten, das ist richtig, die in Harvard studiert haben und auch lernen. Wissenschaftler ist das korrekt, warum Demokratien scheitern. Das war ein Beispiel von Amerika, aber da geht es genauso um politische Spielregeln. Und das ist ja so eine Spielregel, der Umgang damit. Das passt dazu relativ gut. Genau, wie Demokratien sterben, heißt das richtig. Danke, dass du mir nochmal ins Bild hältst, dass ich richtig zitieren kann. Sehr lesenswertes Buch. Und letztlich sieht man ja die Grundregeln jetzt in Deutschland genauso brechen. Egal, wie man es überschreiben möchte. Aber Richie, ich wollte dir gar nicht das Wort abschneiden. Ich wollte nur nochmal nachfragen.
Alles gut, alles gut. Womit fange ich an? Fange ich vielleicht damit an, dass ich einen kleinen Dissens mit Jos S. habe. Den habe ich nicht oft, aber manchmal kommt es vor. Denn ich bete schon, dass ich mir als Kanzlerkandidat der CDU wird, weil nur dann können wir nochmal gewinnen. Aber das ist noch auf einem anderen.
Ich habe gesagt Bundeskanzler.
Ja, das wird er nie. Aber das ist nochmal auf einem anderen Zettel. Und jedenfalls zu Hubi. Ich muss dazu sagen, was ich bei dem ganzen oder in der ganzen Thematik eigentlich am schwierigsten fand, und das war das, was am Anfang sehr viel ausgeblendet wurde, ist die Reaktion, wie der heute, keine Ahnung mehr, wie alt er jetzt genau ist, das war ja vor 34 Jahren, er ist 17 gewesen oder so, also ein bisschen über 50, 50-jährige Hubert Aiwanger, der jetzt Vizepräsident ist, Ministerpräsident, mit so einem Skandal umgeht. Weil das fand ich viel schlimmer als den Skandal so ein bisschen. Selbst der Skandal an sich ist auch natürlich krass. Aber ich finde auch, ja, willst du jetzt 40 Jahre danach, auch wenn das auf jeden Fall eine sehr, wir haben das Pamphlet ja alle gelesen, eine sehr unglaublich unflätige, es ist ja keine Meinung, es war einfach purer Antisemitismus. Ich glaube, was aber noch viel unflätiger ist, wie er heute damit umgeht und wie das auch für parteipolitische Sachen eben genutzt wird, opportunistisch, so wie JS nämlich gerade beschrieben hat. Weil man kann ja eben daran sehen, dass die haben sich ja das ganz genau angeguckt. Naja, wie gehen wir denn damit um und was passiert denn, wie wir reagieren? Und es hat ihm ja keinen Zacken in der Krone gekostet. Er ist jetzt einen Tag danach oder zwei Tage danach in den ersten Biergarten gegangen und wurde da gefeiert, als wäre der Messias der freien Meinung und der ehrlichen Meinung, hat sich bis dahin nur in Lügen verstrickt eigentlich noch zu dem Zeitpunkt, von wegen, ja, nee, ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich doch nicht erinnern, ich glaube, es war mein Bruder, vielleicht auch nicht, vielleicht hatte ich so einen Ranzen, vielleicht auch nicht, ich bin mir da gar nicht so sicher. Und ist dann gleichzeitig, während er diese eine, also er hat, ist ja doppelgleisig gefahren, gleichzeitig, während er das gemacht hat, ist er in den Biergarten zu seinen BefürworterInnen gegangen und hat da nur erzählt, dass das alles eine Lügenkampagne gegen ihn ist, eine Schmutzkampagne gegen ihn, und ist ihm eigentlich auch egal, von wo die kommt, egal ob es von den Grünen kommt, die ihn verhindern wollen, oder vielleicht auch von der CSU kommt, die ja die Freien Wähler jetzt klein machen wollen. So. Und ich finde, das ist noch viel, viel erschreckender, weil da wird ja klar, wir setzen uns nicht ernsthaft mit dem Problem Antisemitismus mehr auseinander, sondern wir sagen, ja, ist egal, ist Wahlkampf, das müssen wir jetzt irgendwie so oder so drehen. Und das, finde ich, ist die krasseste Verschiebung, die ich mir bei so einem Thema extrem in dem Kontext, dass wir in Deutschland leben, vorstellen kann, dass die das wirklich so machen. Und das finde ich, also allein das macht mich einfach sprachlos in dem gesamten Umgang damit. Dass dann jetzt auch so getan wird, wenn ihm nämlich Lösungsvorschläge vorgegeben werden, wie hätte er doch mit der jüdischen Gemeinde oder mit der jüdischen Community das nochmal aufarbeiten sollen und Dinge machen sollen, dass er sagt, ja, nee, das wäre ja jetzt Populismus, wenn man das macht. Und das wäre ja nur für den Wahlkampf, finde ich, ist so ziemlich das Letzte. Und deswegen verstehe ich zwar persönlich aus meiner persönlichen Bubble nicht, wie man die überhaupt noch wählen kann oder wie man überhaupt noch mit Hubert Aiwanger irgendwie koalieren und arbeiten kann. Ich glaube, was man aber verstehen muss, ist, dass es da schon in Bayern noch eine große Mehrheit dafür gibt, wie man ja logischerweise sieht. Und dass man das halt nicht so abtun kann, so ein bisschen von oben herab, von wegen, ja, die sind einfach doof und die schwurbeln und das ist irgendwie alles was anderes. Weil es gibt ja anscheinend eine große Masse, die Dinge, die diese Menschen sagen, irgendwie bewegen. Und unsere Aufgabe wäre es halt herauszufinden, wie man diese Masse zur wirklichen politischen Mitte holen könnte und eben nicht zu den Hubert Aiwangers dieser Welt.
Hans, du kannst.
Ja, ich möchte, ich muss die Sachen jetzt sortieren, weil auf der einen Seite finde ich das wichtig, was Richie eben gesagt hat. Ich wollte aber anknüpfen an dem Punkt, den RB vorhin gemacht hat. Ich denke, es stimmt. Die Zunahme der Umfragen pro Freie Wähler ist nicht trotz, sondern wegen des Skandals. Und es hat etwas mit sozialpsychologischen Mechanismen zu tun, die man einfach bei aller moralischen Empörung analytisch wissen muss. Krisen mobilisieren Latenz. In Krisensituationen, wo die Dinge unsicher sind, riskant sind, da wird das hervorgelockt, was in uns latent als, sagen wir mal, Sicherheitsanker vorhanden ist. Das sind ganz häufig autoritäre Muster und Strukturen und Bedürfnisse. Und es ist ein Bedürfnis nach, wenn jemand angegriffen wird, dann bilden wir einen Verteidigungsring. Und es wurde von einer in großen Teilen latent oder offenen Mehrheitsgesellschaft in Bayern, ich glaube, das wäre in den meisten anderen Bundesländern gar nicht anders, vielleicht in Stadtstaaten, aber in Bayern nun ganz besonders, von einer sehr konservativen eingestellten Mehrheit wurde Aiwanger als einer gesehen, der Opfer ist, der bedrängt wird, der gejagt wird, der vernichtet werden soll. Und mit dem solidarisiert man sich. Weil diese Angriffe kommen von denen, die man verantwortlich macht für die Krisenhaftigkeit. Das sind diese linksgrün Versifften, die dafür verantwortlich sind, dass wir die ganzen Migranten im Land haben, die dafür verantwortlich sind, dass wir diesen Scheißkrieg mit an der Hacke haben, dass die Energie so teuer ist, dass wir nicht wissen, dass viele Menschen nicht wissen, wie sie im nächsten Monat über die Runden kommen sollen. Das wird auch deutlich in dieser, ihr habt das ja schon angesprochen, in der Mitte-Studie, die belegt, dass das Rechte, Rechtsextreme, Rechtskonservative bis hin zu faschistoiden oder faschistischen Tendenzen, die haben einfach zugenommen. Und sie haben zugenommen, weil wenn Latenz mobilisiert wird, dann verfestigt sie sich. Und sie verfestigt sich dahin, dass es auf einmal keine latente, keine mögliche Position mehr ist, sondern dass es die Realität ist. Und das ist der Punkt, den ihr vorhin benannt habt mit, es wird auf einmal sagbar, was vorher ein Tabu war, zu Recht unsagbar war. Wenn die Latenz mobilisiert wird, dann ist das auf einmal sagbar. Und dann bekennt man sich dazu und dann wählt man das auch. Und genau das findet im Moment in Bayern statt. Und da ist eine Person wie Aiwanger sozusagen die ideale Projektionsfläche dafür, weil er verhält sich genauso wie ein eigentlich verängstigtes und sich bedroht fühlendes konservatives Individuum sich verhält. Er sagt, ja, das war doch damals ein dummer, das war pubertär. Dafür kann man mich doch heute nicht verantwortlich machen. Ich bin doch kein Antisemit. Ich habe immer Freunde da. Das sind alles Narrativelemente, die man wunderbar so zusammenpacken kann. Und der Umgang damit ist in der Tat, wie Aiwanger selbst damit umgeht, ist das eigentlich Erschreckende daran, auch dass Söder sich und wie er sich darauf einlässt, ist die zweite Ebene des Erschreckens. Die dritte Ebene des Erschreckens ist aber auch, wie die liberale, sage ich jetzt mal, die liberale und linke Öffentlichkeit damit umgeht, dass die oder wegen mir auch wir, zähle mich da irgendwie dazu, gar nicht in der Lage sind, diese Ebenen und den Wirkungsmechanismus zu begreifen, auseinanderzuhalten und so drauf einzugehen, dass nicht diese Angstmechanismen, die dann in so einer Lagerbildung und in einer kollektiven Opferrolle und Verteidigungsmentalität sich ausdrücken, wie man das verhindern kann. Das sind also auch Fehler, die die liberale Öffentlichkeit im Diskurs macht. Und da weiß ich auch für mich selbst auch nicht, wie man damit besser umgehen kann. Ich persönlich glaube zum Beispiel Aiwanger kein Wort. Ja? Wenn man sich anguckt, die Antworten auf die 25 Fragen, weiß nicht, wer es war, JS oder so, stimmt ja. Also auf 25 Fragen hat er in ein oder zwei Punkten irgendwelche Antworten gehabt. Und ansonsten sind das also mit dem simpelsten logischen Blick so ungeheure Widersprüche. Auf der einen Seite sagt er, er weiß, er wüsste gar nicht mehr, wie das alles gewesen war und wer das war und wie das da hingekommen ist. Und sagt im nächsten Satz aber, ja, dieses Erlebnis sei für ihn ein einschneidendes im Leben gewesen. Also ein einschneidendes im Leben, wo ich aber gar nicht mehr weiß, wie es tatsächlich war, das ist ein solch krasser Widerspruch. Und er macht es einfach und es wird von Söder akzeptiert und von denen, die sich Wagenburg-mäßig als Verteidiger drumherum scharen, erst recht. So, das sind die Ebenen, die mich sozusagen erschüttern und wo ich über mich selbst, mit mir selbst unzufrieden bin, ist, dass ich sage, außer dass ich sozusagen auch diese Empörung und Entrüstung teile, die wir alle haben, weiß ich jetzt aber auch nicht, ich wüsste nicht, wie ich an die rankomme, die sozusagen in der mobilisierten Latenz und vermutlich denken sie, es sei völlig richtig so, dass sie das machen und man muss diese linksgrün versifften Angriffe zurückweisen. Ich habe keine Ahnung, wie man an die rankommen kann.
Die Frage, die ich mir stelle, Entschuldigung, ist, kannst du ihn überhaupt noch erreichen? Also gibt es überhaupt noch Mechanismen, die zu erreichen? Denn egal, was du gerade sagst, die Öffentlichkeit deiner Meinung nach hätte anders reagieren können. Ich wüsste halt nicht, wie sie reagieren soll, ohne dass sie zumindest deutlich macht, A, dass das Antisemitismus ist, B, dass der Mensch dafür zurücktreten sollte und drittens, dass es nicht Teil der politischen Kultur sein darf. So, ich glaube, egal, was du machst, es wird immer als das linksgrün versiffte Woke irgendwas abgetan. So, ich glaube, das ist egal, weil es entsprechend so geframed wird. So. Und ich wüsste nicht, wie man, du bist der Experte jahrelang im Hauptstadtstudio und ARD. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie man es anders darstellen könnte. Ich hätte mir eher gewünscht, ehrlich gesagt, das, was wir jetzt hier machen und das, was man ja auch in vielen anderen Sachen gehört hat, noch viel stärker zu formulieren. Nämlich die klare Forderung, dieser Herr hat da nichts mehr zu tun. Hat auch, darf in diesem Posten auch nicht bleiben. Und das nicht unter irgendwelchen politischen Kalkül und Machtstrukturen abzuordnen und zu sagen, ja, Söder muss ja so handeln, weil, ja, musste er wahrscheinlich. Aber da darf ich als Öffentlichkeit deutlich sagen, das ist trotzdem falsch. Das ist trotzdem falsch, weil dieser Herr da nichts zu suchen hat. Und dann bin ich mir zwar bewusst, dass das benutzt wird, hat man ja im Anfangsclip vielleicht gehört, als da Fabian Köster da durch diesen Biergarten geht und die da befragt und der dann sagt, ja, das wird der eine, der zu stark bayerisch gesprochen hat, der da eigentlich gesagt, ja, das wird ja von den Medien so aufgetan und so. Ja, aber wie denn sonst? Also wie soll ich mich denn verhalten? Entweder ich habe eine Haltung und zeige eine Haltung oder ich mache mich klein. Wenn ich mich klein mache, verliere ich doch erst recht, oder? Hans, die Frage ging ruhig an dich.
Ja, ist schon klar. Ich kann dir da nur in jedem Punkt zustimmen. Es ist so und ich stimme dir auch. Also es ist ja für mich ein Unterschied, ob ich jetzt als Journalist analytisch rangehe und sage, so wie Söder sich verhalten hat, ist das aus der Sicht des Wahlkämpfers Söder, der wieder Ministerpräsident werden will, war das Richtigste. Ja. Aus seiner Sicht. Aber das ist eine Position, da ich nicht weder der Wahlkämpfer Söder noch sein Pressereferent bin, würde ich sagen, ja, kann ja sein, dass das so war. Und trotzdem ist das ein analytisches Verstehen ist das Gegenteil von einem Verständnis oder Akzeptieren dieser Position, sondern ganz im Gegenteil, bin ich bei dir, das muss man und hätte man müssen, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien und anderen, sehr viel stärker verdeutlichen. Eigentlich ist der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz und auch Charlotte Knobloch, die ehemalige Vorsitzende, Präsidentin des Zentralrats der Juden, Knobloch hat gesagt, ich nehme Aiwangers Entschuldigung nicht an. Grandios. Und Wolfgang Benz hat gesagt, dieses Flugblatt, so furchtbar es ist, das ist nicht der eigentliche Skandal, sondern der eigentliche Skandal ist, wie der heute erwachsene Aiwanger damit umgeht und so tut, als sei das nichts und so tut, als habe das nichts mit Antisemitismus zu tun. Natürlich ist das ein, und das wird ja auch noch öffentlich geteilt. Ja, es gibt ja Leute aus dem teilweise sich als links verstehenden Lager, die sagen, wieso? In dem Flugblatt kommt nicht einmal das Wort Jude vor. Was ist denn da Antisemitismus? Da wird doch nicht der Holocaust geleugnet, sondern es wird ja bestätigt, dass er da war. So, das ist, also da bleibt mir dann die Spucke weg. Und dann denke ich mir, oder meine Überlegung war, wenn das, was dieses Flugblatt als Text hat, wenn das auf der Documenta im letzten Jahr als Bild da erschienen wäre, man stelle sich vor, die Schornsteine von Auschwitz und da fliegen irgendwelche Preisausschreibengewinner, haben einen Freiflug durch den Schornstein, ja? Wenn das als Bild auf der Documenta gezeigt worden wäre, da hätte kein Judenstern drauf stehen müssen, da hätte jeder und die bayerische Landesregierung mit Söder an der Spitze vorweg hätte gesagt, Skandal, antisemitische Kunst, das muss weg, die müssen weg. Die Ministerin muss weg. Ja? Und weil es jetzt in ihrem Lager passiert und weil es nicht in der Weise skandalisierbar ist, wird auf einmal so getan, als gäbe es das gar nicht. Das ist eine, man muss ja vorsichtig sein mit dem Begriff des Moralischen in der Politik, aber es ist eine moralisch-ethische Skrupellosigkeit, die da sichtbar wird, die ich ekelhaft finde.
Ja, ich glaube, das ist genau das, was Richie auch von John hat anklingen lassen. Und ich glaube, dass wir da alle einen gemeinsamen Konsens haben, was das angeht. Also, dass die Reaktion des Pass noch viel schlimmere war. Ich wollte noch einen Punkt ergänzen, bevor ich dann los muss. Und zwar sehe ich das ein bisschen ähnlich wie du, Hans, vor allem in der Schockhaltung im ersten Moment, dass das alles so viele verschiedene Informationen waren, die einfach unglaubwürdig auch waren im Zusammenspiel. Und ich kann auch nachvollziehen, wieso ein Teil der bayerischen Bevölkerung jetzt verwirrt ist, nicht weiß, wem man wie glauben soll. Ich sehe das auch und ich kann das in den Grundzügen nachvollziehen. Und genau aus dem Grund, auch eben wegen der Aussagen, da fand ich den Dokumentarvergleich sehr passend. Genau aus dem Grund hätte Söder meiner Meinung nach sich klar bekennen müssen und sagen müssen, dass das nicht in Ordnung ist und nicht toleriert wird und damit auch ein Zeichen setzen für seine Wählerinnen und Wähler, anstatt zu sagen, naja, schauen wir mal, was wird und was im Anbetracht der Wahl zu legitimieren. Und sicher spielen da politische Gründe mit rein und das ist auch aus der Regierungsperspektive verständlich, dass kurz vor der Wahl, dass das natürlich ein Skandal wäre und eine unfassbar schwierige Situation, aber da nicht klar Flagge zu zeigen und sich gegen Antisemitismus oder Menschenverachtung, wie auch immer man das frame möchte, gegenzustellen, ist schlicht ergreifend falsch. Und das hätte anders laufen müssen, ziemlich deutlich meiner Meinung nach. Ich finde, dass es da keine Entschuldigung für gibt.
Vielleicht nochmal ein kleiner Schwenk auf die CDU, auf die CSU, auf die CDU, CSU, auf die Union, wie auch immer man sie nennen möchte. Weil das ist nämlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir eigentlich mit am meisten Sorge bereitet, weil ich glaube nicht, dass wir in Deutschland eine gute demokratische Gesellschaft hinkriegen, wenn die CDU nicht mal langsam anfängt, sich daran zu erinnern, dass sie auch eine demokratische Partei ist und auch wichtig ist für unsere pluralistische Gesellschaft. Und deshalb erwarte ich auch von CDU-Mitgliedern, auch gerade von Leuten, die da in Führungspositionen sind, klare Positionierungen dagegen. Es kann nicht sein, dass eine der einzigen Positionierungen, die ich irgendwie auf Twitter lesen durfte, von Tobias Hans, dem ehemaligen Ministerpräsident vom Saarland, ist, glaube ich, ist, dass der irgendwie einer der einzigen Stabilen ist, der da noch übrig geblieben ist. Das kann es ja am Ende wirklich nicht gewesen sein. Das hängt ja bei Friedrich Merz an, der da auch wirklich, purer Opportunismus, wirklich alle Ideale, die er irgendwie mal hatte, falls er jemals Ideale hatte, ich glaube, er war schon immer einfach ein absoluter Machtmensch und hat sich nicht dafür interessiert, was da für Ideen dahinter stehen. Das kann es ja nicht sein. Also, irgendwie 2021 auf dem Parteitag den Beschluss gefasst, dass keine Kooperation mit der AfD gibt, und die gibt es nicht erst seit Thüringen, die gibt es faktisch auf kommunaler Ebene schon viel, viel länger. Und die CDU übernimmt ja immer mehr diese Talking Points mit dem Ziel, die AfD zu halbieren. Und die AfD halbiert sich jetzt in meinen Umfragen, die ich so sehe, eher weniger. Ich weiß nicht, ob Friedrich Merz da andere Mathematik gelernt hat als ich. Das Abitur in Brandenburg ist ja vielleicht nicht das allerbeste, aber ich glaube, das haben wir gerade noch so hinbekommen, dass man da schon so Basic-Prozentrechnung irgendwie mitgenommen hat am Ende des Tages. Und mir fallen ja spontan 7, 8 Themen ein, bei der die CDU, CSU aktuell einfach Talking Points von der AfD übernimmt. Sei es das neue Selbstbestimmungsgesetz, was eingebracht wurde von der Ampelkoalition, oder sei es auch die neue Regelung zu Schwangerschaftsabbrüchen. Und da wird einfach immer mehr diese Diskursverschiebung, die ich damit meine, und dass wir eigentlich, mein Appell, ich weiß nicht, ob wir ZuhörerInnen haben, die sich der CDU, CSU zugehörig fühlen, die vielleicht sogar Parteimitglied sind. Ich würde mir Gedanken machen, inwiefern diese Partei noch mein politisches Zuhause sein kann, wenn da keine klare Abgrenzung stattfindet, zum wiederholten Male keine klare Abgrenzung stattfindet und die eigenen Beschlüsse nicht klar umgesetzt werden. Muss man sich irgendwann überlegen, ob man das noch mittragen kann und mittragen möchte.
Vielleicht noch ganz kurz ergänzend dazu. Ich erinnere mich nur noch dran, vor ein paar Tagen, wenn überhaupt eine Woche, war, glaube ich, auch Friedrich Merz auf kleiner Wahlkampftour in Bayern unterwegs. Und ich weiß nicht, es gibt nichts Peinlicheres in dieser Situation, wo die CSU Shit gemacht hat, dagegen sich irgendwie positioniert hat, wenn die sogar die Möglichkeit bekommen, von der Opposition eben eine Minderheitsregierung eben durchzuführen. Da sieht man zum einen, wie verdammt nochmal machtgeil die sind, und zum anderen, wenn man dann Friedrich Merz sieht, wie er dann irgendwas raushaut, wie wir leben hier im, oder ich gratuliere Ihnen allen, hier in dem besten Bundesland Deutschlands zu leben, wo es die beste Regierung und die beste Demokratie gibt, dann weiß ich auch nicht mehr, was da schiefgelaufen ist. Weil das kann man auch nicht mehr ernst nehmen. Weil, ich weiß nicht, gab es überhaupt schon mal irgendeinen Zeitpunkt, an dem Bayern nicht in kompletter CSU-Hand lag oder Co-Hand gewisserweise? Ich glaube auch nicht. Das ist so, ich weiß wirklich nicht, was da unten falsch gelaufen ist.
Münchner Räterepublik.
Das ist wie viele Jahrtausende her?
Ein Jahrhundert.
Oh Gott. Und also wirklich, da kann man nichts mehr sagen, außer einfach mal Charakter zeigen, mal für einen Moment nicht sofort eben auf die Machtgeilheit und die Regierung geiern, sondern einfach mal moralisch, auch wenn es nicht das Richtige ist, ethisch das Korrekte zu tun und einfach mal Position und Charakter zeigen. So einfach sollte es eigentlich sein.
Tja, leider ist es
aber nicht.
Ich wollte gerade sagen, häufig ist es das genau nicht. Leider sind die Wege häufig so nicht. Dazu kommt, glaube ich, noch, wenn man das noch mit aufnehmen möchte, dass die CDU da ja auch ganz stark genau guckt, wie man die Gruppen aufnimmt, die gerade sich abgehangen fühlen und die sich von einer linksgrünen Politik auch enttäuscht finden aus verschiedenen Bereichen und die aufsetzen kann und dann ist das der beste Weg. Und da ist er wirklich Machtpolitiker und Machtmensch, um das zu verstehen. Und dann macht es halt keinen Sinn, sich da in Gillermoos nur hinzustellen und zu sagen, du böser Hubert und du passt mal auf hier, sondern dann muss man halt sagen, ja, ihr seid die Geilsten. Das ist ja auch ein bisschen Wahlkampftaktik irgendwie. Aber das Strahlen nach außen, das ist, was JS ja meinte, das ist ja eigentlich das Problem. Was bedeutet das für die gesamte Gesellschaft, für den Shift innerhalb der Gesellschaft? Und ich glaube, ganz ehrlich, dass diese Trennung und dieses Spannungsverhältnis immer größer wird und dass man das immer stärker politisch merkt, aber auch nicht nur politisch, auch gesellschaftlich spürt. Und das kann dann schon schwierig werden. Plus all die anderen Probleme, die dann irgendwie noch mit einer Rolle spielen. Ist vielleicht aber auch eine Sache, die wir dann beim nächsten Mal, wenn wir Richtung AfD schauen, mit aufnehmen können. Denn die profitieren ja sehr stark davon. Und ich glaube, da werden wir diese Grenze, die JS heute schon angesprochen hat, zur CDU und die nicht vorhandene Brandmauer, glaube ich, nochmal thematisieren müssen. Und da brauchen wir nicht nach Bayern gucken, da können wir auch nach Brandenburg schauen, wenn man die Umfragewerte der AfD sich hier anschaut. Dann kann man sich auch für sein eigenes Bundesland nur schämen. Muss ich leider auch so deutlich sagen. Insofern, wenn ihr nicht noch irgendwelche Ergänzungen habt, würde ich den Kreis für dieses Thema soweit schließen und Richtung Schluss schauen quasi für heute. Erstmal herzlichen Dank an euch alle für die erste Folge. Herzlichen Dank an all die GasthörerInnen, die heute dabei waren. Wir hoffen natürlich, dass ihr nicht bloß einmal ein bisschen zugehört habt, sondern Lust gefunden habt, unserer Gruppe auch beizukommen. Ich glaube, bei TM bin ich mir ganz sicher. Der hat schon zweimal sich dazugesetzt. Mit einem ordentlichen Mikrofon klingt es dann noch irgendwann mal so, dass das auch passt. Beim Rest hoffen wir das natürlich auch, ganz klar. Auch in dieser Staffel geht's wieder an Feedback. Ihr kennt das altbekannte Spiel. Gerne irgendwie an unsere zentrale E-Mail oder nutzt unsere Social-Media-Kanäle. Das ist eigentlich noch viel einfacher, weil man da viel einfacher auch reagieren kann und Reaktionsmöglichkeiten hat. Das ist ein langer Tag. Reaktionsmöglichkeiten hat. Sonst gerne, ihr wisst es, podcast.erg.de oder über das Kürzel. Und habt ihr vielleicht gemerkt, wir haben ein kleines Rebranding vollzogen. In unserem Namen nicht unbedingt, aber in so ein paar kleinen Feinheiten. Das ist auch so ein bisschen der Wahrheit angepasst. Da kann man auch dran arbeiten. Das muss ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Ja, JS, nicht mit Zustimmung aller, wohlgemerkt.
Du holst schon Luft, ja.
Ich war schockiert.
Ja gut, über die nette Stimme da am Anfang, das ist ja erstmal nur ein Modell, das kann man gerne wieder.
Ich dachte kurz, Google sagt mir, wo rechts abbiegen.
Nein.
An der nächsten Kreuzung.
JS und ich. Links. JS, da muss ich dir zustimmen. Ich habe dir ja auch gleich geschrieben. Ich war sehr geschockt.
Ja.
Ich plädiere für Chuck Norris, wenn es weiter so geht.
Können wir herklären. Ist nicht so einfach in dem Fall. Aber gut, andere Geschichte. Und sonst zum Schluss noch ganz kurz der Hinweis. Ihr kennt mein alter Abneigung zu Spotify. Da die Zahlen da steigen, gerade in der Sommerreihe extrem gestiegen sind. Denkt nochmal daran, ne? Wird gerade ganz schlimm. Spotify versucht ja jetzt auch Podcasts auszuschließen, die ihre Werbung blockieren, daran entsprechend nochmal denken. Und natürlich das Spendenziel. Danke JS für die Erinnerung. Wir haben ja auch wie immer ein Spendenziel. Ihr wisst ja, kein Geld an uns, Geld an Leute, die es nötiger und oder nicht nötiger, die bessere Ziele damit verfolgen und bessere Ideen verfolgen, vielleicht als wir, die es hier so nebenbei machen. JS, möchtest du uns informieren über Spendenziel?
Ja, gerne. Und zwar gebe ich da gerne den Ball an meinen Landesvorsitzenden, meinen guten Freund, meinen Wegbegleiter. Richie, sag dir mal, was wir uns da überlegt haben für die Folge.
Danke für die Anmoderation. Nein, es gibt einen wundervollen Verein in Potsdam, wir sind ja alles Brandenburgerin, den ICDI e.V., das steht für Internationales Center für Deutsche und Migranten e.V. Das ist ein Verein aus Migrantinnen, die schon länger in Potsdam leben, Geflüchteten und Einheimischen, die zusammen unterschiedlichste Projekte machen, wie Kochprojekte bei sich im Kiez, wo sich Leute mehr kennenlernen können, Projekte auch für junge Menschen haben, wo es so um Förderung derer Talente geht und auch um Nachhilfeunterricht beispielsweise. Und das eines der größten Projekte, was die im Inland haben, ist immer das Afrika-Festival, was es einmal im Jahr in Potsdam gibt. Das immer so gegen Anfang September, dieses Jahr war es auch. Da waren so ungefähr, ja, keine Ahnung, Laufkundschaft, bestimmt so 500 Leute ungefähr da. Das ist dann mit großer Bühne, vielen unterschiedlichen Live-Acts, ganz viel tolles Essen aus den unterschiedlichen Ländern Afrikas und Kunst und Kultur, auch gute Getränke, genau. Und genau, für den Verein könnt ihr sehr, sehr gerne spenden.
Sehr schön, wir danken dir.
Hans? Auch von mir, ich finde ganz noch eine Sache dazu. Erstmal Afrika-Festival kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn ihr mal in Potsdam seid zu der Zeit, da unbedingt mal hingehen. Es gibt sehr, sehr leckeres Essen, ich habe es auch probiert, auch wenn einige vielleicht sagen wollen, dass es mir etwas zu scharf war, aber es war sehr lecker. Und ich kann das auch unterstützen. Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man solche Vereine, die vor Ort aktiv sind, unterstützt, die auch wirklich eine regionale Bindung haben. Insofern, ich war ja nie ein Fan davon, dass irgendwie Spenden an uns gehen. Ich fand das immer wirklich blöd und möchte das auch nach wie vor nicht, weil das kriegt eh der Förderverein von einer Schule, auf der ich nicht mal mehr bin. Und wenn ich in dieser Schule mit der Einrichtung dahin gehen musste, dann müssen die das nach mir auch machen. Nein, Spaß, ich freue mich natürlich, wenn die Schule bessere Ausstattung kriegt und ein neues Gebäude etc. ist, finde ich super. Aber spendet da sehr, sehr gerne, wenn ihr vielleicht irgendwie noch eine coole Organisation sucht, wo ihr was hinspenden könnt. Ich glaube, das ist immer gut und bei solchen Kleinen weiß man auch, dass es da sinnvoll ankommt. Und ich verspreche euch, dass es dort sinnvoll genutzt wird und gut. Sorry.
Alles gut, Hans?
Ja, weil das ja ein Politik-Podcast ist, ist dringend eine Nachlieferung nötig. Wer hat Bayern wann regiert? Es war nicht nur die Münchner Räterepublik, wo mal nicht die CDU dran war, sondern, Achtung, 1945, 46 und 1954 bis 57 hieß der bayerische Ministerpräsident Högner. Und das war ein Sozialdemokrat. Also es wurde auch in der jüngeren oder halbjüngeren Vergangenheit Bayern nicht nur und nicht ausschließlich von der CSU regiert.
Wird wahrscheinlich aber in den Geschichtsbüchern geschwärzt, nehme ich mal an, oder als Fehler dargestellt. Oder was weiß ich. Nein. Wer weiß das schon. Dankeschön, Hans, für die Klarstellung. Natürlich, okay. Also so viel Korrektheit muss sein. Der Faktencheck läuft mit.
Ja.
Und Ian, du darfst auch noch ergänzen.
Ich würde gerne das allerschönste Schlusswort aller Zeiten sagen. Und zwar finde ich, dass wir gerade jetzt, wo die Aiwanger-Debatte hochgekommen ist und dieser Vorfall passiert ist, sollte uns das nochmal vor Augen führen, was auch Bayern gerade wegen der CSU für eine extreme Bedeutung hat für ganz Deutschland, für die gesamte Politik. Und da ist mir das schöne Sprichwort eingefallen, damit es uns allen im Gedächtnis bleibt. Fußball regiert ja die Welt, wie man so schön weiß. Und da wissen wir ja alle, wer seit 10 Jahren, 11 Jahren, ich weiß es schon nicht mehr,
10.
Den Fußball regiert. Dementsprechend ein kleiner Teil von Politik oder eine Mannschaft von der Bundesliga können einen sehr, sehr großen Impact haben.
Gut, danke für diesen Fußballvergleich noch. Uli Hoeneß applaudiert gerade oder auch nicht am Tegernsee.
Ja, das ist mir relativ egal.
Ja, hoffe, das wird ihm auch egal sein. Uli Hoeneß
niemals applaudiert für mich.
Ehrlich gesagt, wird es ihm auch völlig egal sein. Also insofern. Gut, zum Thema Spenden oder Hinweis. Wir haben natürlich auch in den Shownotes die Sachen verpackt mit dem genauen Spendenziel und allen Angaben. Also man musste auch nicht recherchieren. Diesmal alles sogar sauber mit IBAN aufbereitet. Also ein Traum für schnelle Überweisung, ist das fast ein Traum, das umzusetzen. Ja, und dann damit war es das für heute. Wir hören uns dann im Oktober wieder mit dem heute schon mehrfach angespoilerten Blick auf die AfD. So viel kann ich schon sagen. Marcel Lewandowski, der in der Sommerreihe dabei war, wird da wieder bei uns weilen. Und dann versuchen wir mal da den Blick stärker auf die AfD und die ganzen Folgen für die Gesellschaft aufzunehmen. Ich glaube, bis dahin passieren nur noch 5000 Dinge, die wir da wieder mit aufnehmen können. Und das Outro soll so ein bisschen den Bogen spannen. Ich habe zwei Teile im Outro. Erstens hören wir Hannah Arendt. Hannah Arendt in einem Interview im Fernsehen im Jahre 1962 äußert sie sich über den Umgang mit, klar, Juden entsprechend im Nationalsozialismus und der Gesellschaft. Und ich finde, man kann da Parallelen zu heute erkennen und zu der Spaltung der Gesellschaft. Und dann kann es unterschiedlich ja gar nicht sein. Im zweiten Teil hört man einen Ausschnitt aus einem Fußball-Podcast 93, da spricht Basti Redd, ist ein Frankfurt-Fan, eigentlich nicht so bekannt für politische Äußerungen. Hier äußert er sich aber genau auch zu dieser Spaltungsthematik und ganz anders im Wortlaut als Hannah Arendt, ganz anders von seiner Wortwahl. Und vielleicht auch diskutabel an manchen Stellen. Inhaltlich finde ich es aber doch durchaus passend. Und vielleicht als Brücke zum nächsten Mal auch irgendwie relativ gut geeignet. Insofern, wir hören uns im Oktober wieder. Bis dahin kennt ihr alle Kanäle, wo ihr uns folgen könnt oder entsprechend auch Feedback geben könnt. Und wir wünschen euch sonst eine schöne Zeit und bleibt politisch.
Pierre, halt. Hans. Ist das Arendt-Interview mit Günter Gauss zur
Person? Ich glaube ja.
Ist das, ja. Findet man auf YouTube guckt euch das an. Es ist eins der grandiosesten politischen Interviews aller Zeiten.
Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch nur durch X oder Twitter quasi eingespielt bekommen und fand diesen Auszug so genial, dass ich ihn mit in Teilen mit aufgenommen habe. Danke für den Hinweis, Hans. So, jetzt nochmal, bleibt politisch und wir hören uns dann im Oktober wieder. Macht's gut, tschüss. Das war der Politikgeflüster Podcast. Folgen Sie uns auf den sozialen Netzwerken, auf Twitter oder auf Instagram oder schicken Sie uns jederzeit eine Feedback-E-Mail. Bleiben Sie politisch und bis bald.
Dass ein großer Teil des deutschen Volkes dahinter stand, ja, das wussten wir ja auch. Davon konnten wir doch nicht 33 schockartig überrascht sein.
Sie meinen, der Schock lag im Jahr 33 darin, dass es vom allgemeinen Politischen ins Persönliche gewendet
wurde? Nein, nicht mal. Erst das auch. Erstens wurde das allgemein Politische ja eine persönliche Schicksal, sofern man herausging, nicht?
Ja.
Zweitens aber wissen Sie ja, was Gleichschaltung ist. Und das hieß, dass die Freunde sich gleichschalten.
Ja.
Es hat doch niemals das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Nun gut. Was damals in der Welle von Gleichschaltungen, die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter dem Druck des Terrors, vor allen Dingen aber in dem plötzlichen Verlassen. Es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete.
Nicht Kreuzberg ist Deutschland, sondern Gillermoos ist Deutschland. Das musst du dir mal vorstellen, in welchem Zustand wir uns befinden.
Ich weiß es nicht.
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich verzweifle
schon mehrere Monate und Jahre an diesem Land. Also mich brauchst du nicht ansprechen, ich habe keine Hoffnung. Das ist ein fettgefressenes Land, was nie geschafft hat, sich in irgendeiner Weise weiterzuentwickeln, was aber eigentlich auch geile Seiten hat. Am Ende weiß ich es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich lande immer wieder dabei bei meinem völlig simplen Lösungsansatz. Das Projekt Landbevölkerung ist gescheitert. Man muss einfach als Auflage als Mensch bekommen, dass man mindestens mal in seinem Leben mal über 1000 Menschen kennengelernt hat, damit man sich ein breiteres Bild macht, anstatt da irgendwo zu sitzen. In einem Haus. Halt dein Maul. Oder bleib da und sei still. Ist auch okay. Wenn solange ich dich nicht mitkriege, ist alles gut, lass die Leute in Ruhe. Aber ist ja nicht mehr so. Ist alles vernetzter geworden, diese ganzen niederen Instinkte von einer unglaublich angespannten Gesellschaft kommen alle an gewissen Stellen raus. Man lässt das im privaten Bereich an irgendwelchen Leuten raus, weil man irgendwie selber diesen Druck spürt und nicht standhält. Leute verkloppen ihre Frauen, kümmern sich nicht um ihre Kinder, kriegen nichts gebacken, am Ende ist der Ausländer schuld und so weiter. Es ist so unglaublich ekelhaft, weil es halt einfach so viele Sachen zu tun gäbe und auch gute Sachen gibt. Verstehe es nicht. Aber die Diskussion sind halt auch die Falschen, die geführt werden und die Entscheidenden werden halt nie geführt. Ja, genau so. Ja, und am Ende ist das genauso. Deutschland wird aufgefressen vom demografischen Wandel auch. Es interessiert auch niemanden, dass das gar nicht mehr gehen kann, weil keiner mehr Kinder kriegt. Wo sollen denn die Leute herkommen? Jetzt gibt's schon keine Leute. Das Reinigungspersonal ist leider. Da gibt's gar kein Reinigungspersonal mehr. Und gleichzeitig will aber der Alois nicht, dass die Ausländer uns da alles wegnehmen, Antoine. Ja, Bruder, keine, wenn die nicht kommen, haben wir zu wenig Leute hier, du Trottel. Wir führen immer hier in die Migrationsdebatten, kümmern uns um die Leute, die hier ankommen, nicht? Könnten eigentlich froh sein mittlerweile. Das macht mich wahnsinnig. Ich bin eigentlich froh, dass wir da 93 weg von diesen Diskussionen.
Dann willst du keine Migration, möchtest aber auch nichts für den Klimaschutz machen und heulst dann aber rum, wenn die Leute kommen, weil die einfach
nichts, Hauptsache,
nichts mehr zum Fressen haben.
Hauptsache, meine Freiheit wird nicht eingeschränkt, weil mein Nachbar Tofu isst. Lass den doch fressen, was er will, Alter. Wenn es in den Supermärkten keine Bratwurst mehr gibt, gibt's doch. Geh doch hin und hol sie dir, Alter.
Ja, dich dann zu wundern, einmal die
warum
Woche
du keinen Termin beim Arzt kriegst, weil du was weiß ich, was für Krankheiten hast, Alter. Meine Güte, mein Diesel, yo, trink's halt, Alter. Ist doch alles gut. Gibt's doch. Autofreie Innenstadt, ich will unbedingt am Main im Stau stehen. damit ich in die Stadt fahren kann und die Hutfrau am Öderweg angeblich keine Kunden mehr hat, weil kein Parkplatz gefunden ist, obwohl neben dir ein scheiß Parkhaus ist, Alter.
Ich war vor Ort. Ich war tatsächlich vor Ort. Ich habe mir das angeguckt. Ja. Das ist so lächerlich bei der Frau.
Die steht da im Hintergrund. Siehst du das Parkhaus? Die gibt ein Interview und sagt, also wenn die Gräner hier alles kaputt machen am Öderweg, dann eine Kundin ist eine Stunde mit dem Auto hier um meinen Hutladen rumgefahren und hat keinen Parkplatz gefunden. Deswegen habe ich den Hut nicht verkauft. Während ich das Interview gebe, sieht man im Hintergrund ein Parkhaus. Halt doch's Maul! Spinnt ihr alle?
Ja, ich glaube,
gibt es
darauf
doch nicht.
Kannst du es runterreduzieren.